Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures vermeintlichen Lieblingspodcasts Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, mit mir, dem Bene, und mir gegenübergeschaltet mal wieder der liebe Leon, der auch mit dabei ist und natürlich ganz viele tolle Informationen bereitet und heute Bock hat, mit mir den zweiten Teil von Leben und Sterben lassen James Bond zu besprechen. Aber erstmal die Floskeln. Grüß dich, mein Lieber.
Sei gegrüßt. Hast du sehr schön eingeleitet, da hätte ich mich selber nicht besser vorstellen können. Natürlich habe ich Bock, freue mich drauf, wie immer. Ich glaube, ist auch so ein Standardsatz mittlerweile von mir geworden, zu sagen, ich habe Bock heute oder ich freue mich drauf. Ist aber halt auch die Tatsache, deshalb, ich hoffe, ihr seht es mir alle nach, dass ich da mich wiederhole. Genau, bin gespannt, was Teil 2 oder was du von Teil 2 hältst. Wie immer, deine Meinung interessiert mich da durchaus sehr. Ja, ich weiß nicht, ob du dich schwer getan hast. Ich persönlich auch so wieder ein bisschen reinkommen war spannend und ja, auch das ein oder andere, was ich so nicht unbedingt habe kommen sehen, glaube ich. Deshalb bin gespannt, was du dann vielleicht auch in der Endabrechnung so anzubieten hast.
Genau, ich glaube, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Das wäre ein bisschen schade und würde vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht den Film noch nicht gesehen haben, zu viel vorwegnehmen. Ich glaube aber, die Standpunkte ganz kurz nochmal klar zu machen, ist ganz hilfreich. Also, meine Wenigkeit kennt das Material verhältnismäßig gut, würde ich mal behaupten. Jetzt nicht Profi-like, aber schon mal mehr als zweimal gesehen, so nach dem Motto. Das war dein erstes Mal Live and Let Die, wenn ich mich nicht jetzt komplett irre.
Absolut richtig.
Und du hattest ja den ersten Teil, den wir besprochen hatten, auch separiert geguckt. Du hast ja den ganzen Film noch gar nicht gesehen, wenn ich das richtig
Erinnerung habe. Ja, das würde ich tatsächlich auch versuchen, nächstes Mal ein bisschen anders zu machen, damit man im Flow ist. Ich glaube, das hat auch, ja, durchaus seine Vorteile. Und ich bin natürlich eigentlich auch so ein bisschen der Genießer. Das wollen wir euch hier gar nicht so auf dem Silbertablett servieren, aber das Vorbereiten hat die eine oder andere Unterbrechung zur Folge. Deshalb ist es, glaube ich, schon cool zu sagen, man schaut sich den Film wenigstens dann in der Form, in der ganzen Länge an, auch wenn man öfter mal unterbrechen muss, aber es dann nicht auch noch in zwei Teile teilt. Das ist so ein kleines Learning für mich nochmal. Aber vielleicht hat man so auch dafür andere Ansichten. Also ich glaube, wir werden heute zu einem ganz guten Inhalt kommen. Ich hab's auf dem Schirm, was so passiert ist, und ich glaube, da kommen wir ganz gut mit zurecht.
Genau, und das macht ja auch den Charme von dieser kleinen Reihe auch ganz gut aus, dass du da als kleiner Neueinsteiger unterwegs bist und ganz viele frische neue Impulse hast, die mir vielleicht gar nicht mehr so auffallen, weil ich da so ein bisschen zu sehr drin bin oder zu sehr festgefahren bin in Meinungsbildern oder in der Aufnahmefähigkeit. Und das macht ja, glaube ich, die entscheidende Mischung in dem Fall aus. Bevor wir jetzt aber uns dem neuen Teil zu widmen, der, kleiner Spoiler, ein bisschen actionreicher wird als der erste Teil, den wir besprochen haben vom Film, wäre es ja, glaube ich, mal wieder ganz angebracht, wenn du unsere Zuhörerschaft auf den neuesten Stand der Dinge bringst und vielleicht einen kurzen Abriss dabei hast, mit was so bisher geschah.
Ja, klar, das habe ich natürlich wie immer vorbereitet, wenigstens die Absprachen bei uns, die funktionieren schon mal. Und zwar Bond, das haben wir letzte Woche, wollte ich schon sagen, aber es ist schon 2 Wochen her, mitbekommen, ist ja auf seiner Mission, die 3 Morde, die so ein bisschen mysteriöse Umstände haben, aufzuklären und zu beleuchten. Und darin verwickelt ist Jamaika, beziehungsweise die fiktive Insel San Monique, die, ja, auf der das Ganze so passiert ist, die wir dann auch schon ein bisschen haben kennenlernen dürfen. Und auf dieser Insel befindet sich unser guter James auch mittlerweile, nachdem er in New York mit Felix schon, oder mit Felix' Unterstützung schon erste Nachforschungen angestellt hat und da vor allen Dingen im, ja, Collard-Publikum unterwegs gewesen ist, sage ich mal. Es war schon sehr gut gezeichnet. Ich glaube, so viel haben wir schon resümiert letztes Mal. Dort sind sie auch dem verdächtigen Kananga, der unter anderem auch in dieser mysteriösen Regierung oder Abgeordneter von dieser Insel San Monique eben ist, durften sie dort schon im weitesten kennenlernen oder sind sie auf die Schliche gekommen. Fassen wir es mal so kurz. Und Bond hat dort auch eine schöne Seherin durch Kartenglück kennengelernt, die er dann wieder trifft auf San Monique im Anwesen von Kananga, den er selber nicht dort antrifft erstmal. Und gemeinsam machen sie sich auf die Flucht. Ja, haben sie relativ kurzfristig entschieden, würde ich behaupten. Und genau, es geht um den insgesamt eben in dem Teil um Drogenhandel, das sie dann auch herausfinden durch eine Plantage. Und wir waren stehen geblieben, als sie sich gerade so von der Insel retten können mit einem alten, in Anführungsstrichen bekannten Quarrel Junior, der sie auf seinem Boot nach draußen schippert, Richtung Kalifornien, wo sie sich erstmal verstecken wollen. Und dort, wie gesagt, sind wir stehen geblieben. War jetzt doch ein bisschen ausufernder als gedacht. Deshalb, glaube ich, können wir gleich zum Kern kommen, außer du hast noch was hinzuzufügen, wie immer.
Nee, also die Kernfakten rund um die Drogenplantage, was jetzt ja quasi der große Twist ist, hast du erwähnt, auch Solitärs Anwesenheit. Was jetzt hinzukommt, ist, dass die ihre magischen Fähigkeiten des Kartenlesens ja vermutlich verloren hat durch den Beischlaf mit dem alten Betthasen James.
Wenn man dem ganzen Glauben schenken will, ja, dann trotzdem, dass Bond ja durchaus sein Kartenglück nicht wirklich herausgefordert hat, sondern eigentlich, ja, auf gut Deutsch würde man sagen, beschissen hat, aber das hat dem Ganzen wohl nichts abgetan.
Ja, er hat jetzt halt einen richtig bösen Kananga zurückgelassen. Ja, du hast richtig gesagt, sie machen sich auf und davon, verlassen San Monique und gehen zurück an Festland, nehmen dann einen Flieger nach New Orleans, weil, das hatten wir ja auch aufgemacht, sie sagt, sie möchte in Sicherheit gebracht werden, James sagt, naja komm, dann fliegen wir nach New Orleans, da wo halt der dritte Spion draufgegangen ist, da wird es bestimmt sicher sein. Steigen dann im lässigen Sommerlook aus der Flughafenhalle raus und nehmen ein Taxi Richtung Royal Orleans Hotel. Der Fahrer sorgt bei James für Unbehagen und nach ein paar Metern fragt er dann auch mal nach, ob das denn wirklich die richtige Richtung sei, weil James kennt sich ja in allen Herrenländern bestens aus und merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und der Fahrer, der uns auf einmal sehr, sehr bekannt vorkommt, nämlich aus New York, sagt, naja, das ist auf jeden Fall nicht der Weg nach Harlem. Und damit merkt dann James recht schnell, er sitzt in der Falle, hat aber auch nicht die Chance, großartig zu reagieren, weil die Türen verriegelt werden und es wird zu einem Überdruss dann auch noch ein Fensterglas zwischen Vorder- und Rücksitzreihe hoch, sodass sie halt wirklich komplett eingesperrt sind auf der Rückbank.
Ja, der Taxifahrer, fand ich, der hatte auf jeden Fall seinen übelsten Spaß. Und es war schon weiß nicht, ob es schon ein weiterer Charakter war, aber es war einer der Charaktere, die so etwas überzeichnet waren, fand ich. Also der, also ich fand auch die deutsche Synchronstimme sehr krass drüber, so ein bisschen, so übertrieben. Ja. Ich kann es gar nicht genau benennen. Ich habe leider es nicht geschafft, noch ins Original reinzuhören, ob es da auch so ist, aber ich bezweifle es sehr stark. Es war irgendwie so, weiß nicht, ja, ein bisschen drüber. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber fällt vielleicht euch auch auf, wenn ihr es euch anschaut.
Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall, ja. Kann ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Ist auch was oft mit dunkelhäutigen Schauspielern der Zeit, habe ich so das Gefühl, leider passiert. Ich weiß auch nicht, ob es daran damit zusammenhängt.
Eddie Murphy-like halt, ja. Einfach so dieses sehr, sehr hohe und
sehr absolut. Also übertriebene irgendwie einfach von der Aussprache her auch und so. Ja. Oder Artikulation. Yes.
Der gute James hat jetzt auf jeden Fall ein Date mit Mr. Big. Dafür fahren sie gar nicht so weit weg vom Flughafen, sondern auf einem Rollfeld, wo ein Privatjet steht. Und James wird von einem Handlanger Mr. Biggs mitgeteilt, dass er einen riesen Fehler gemacht hat auf der Insel und sich jetzt einen Sprung aus 3000 Metern Höhe verdient hat, leider ohne Fallschirm. Das ist sehr bedauerlich und Solitär sagt dann auch noch, das sei noch viel bedauerlicher, dass sie nicht mitfliegen, springen dürfte, wie auch immer. Und will James ihre Tasche ins Gesicht schlagen, der wehrt den Schlag ab. Kann damit irgendwie für ein bisschen Aufsehen sorgen, kann auch allen kurz ein bisschen K.O. hauen und nutzt das ganze Tohuwabohu, um zu flüchten, also rennt weg. Ist immer eine gute Variante, wenn da so 8 Leute stehen, die mit Handfeuerwaffen in der Hand halten, aber naja gut, bei ihm hat es geklappt. Er schafft es sogar in eine Flugschule, vor eine Flugschule, dort steht ein Flugzeug, wo eine etwas betagtere Dame auf ihren Lehrer wartet mit ihrem schnieken Outfit.
Ich nenne sie auch gern die Eule.
Ja, also man könnte meinen, die fliegt ohne irgendwie Verdeck oder so mit ihrer Lederkappe da und ihrer
Fliegerbrille.
Harry Potter-Brille da. Yes. Naja, James tut jetzt so, als sei er der neue Lehrer, also der Ersatz, und düst dann mit dem Flugzeug nicht, wie man meinen könnte, in die Lüfte, sondern einfach auf dem Boden wild herum und das Ganze entwickelt sich dann zu einer Verfolgungsjagd, indem er dann ja die verfolgenden Autos recht easy abdrängt, indem er da im Kreis fährt.
Man kennt es, im Flugzeug ist man für gewöhnlich wendiger.
Ja, und dann auch noch durch so ein paar Hangarhallen fährt und die Fahrzeuge schaffen es irgendwie nicht so, die Kurven ganz geschickt zu nehmen, sondern rammeln jedes Mal in irgendeine Wand rein oder in irgendwelche Ölfässer oder über Rampen dann auch noch. Also es ist unfassbar inkompetenter Autofahrer auf jeden Fall. Ja, und bei der Fahrt durch ein Hangartor verliert James dann auch noch beide Flügel seines Flugzeugs. Also damit hat sich dann auch spätestens jetzt die Luftikus pur komplett erübrigt und geht jetzt auf Frontalangriff mit seiner Maschine auf die einzelnen Leute, die dann aus dem Weg springen, und parkt dann elegant seinen Flieger wieder vor der Flugschule. Der Fluglehrer sieht die ganze Misere und James vereinbart dann noch mit seiner Schülerin einen Termin morgen um dieselbe Zeit. Die ist von allen guten Geistern verlassen und weiß gar nicht, was ihr geschah. Cut! Also James kann jetzt auf einmal ganz entspannt aussteigen, weil alle sind ja irgendwie, liegen da irgendwo in der Ecke rum, und jetzt kann er gechillt irgendwie sein Ding machen. Wir befinden uns jetzt im wahrscheinlich Royal Orleans Hotel mit Felix. Der muss James jetzt aus seinem Schlamassel rausbefreien, kriegt einen wütenden Anruf von der Flugschule, wer jetzt für diese ganzen Schäden aufkommt und so weiter und so fort. James macht da hingegen eine ganz entspannte Anzugprobe und will wissen, ob es in New Orleans vielleicht auch einen Fillet of Soul gibt. Felix sagt, ja, Adresse habe ich dir rausgesucht, und sein Agent, der Kollege, der James da in Harlem quasi aufgegriffen hat, der ist schon da, also der wartet auf die beiden und sie können sich jetzt dann auch gleich losmachen. Jetzt landen wir wieder genau an derselben Stelle wie in der Pre-Title-Sequenz, nur der ursprüngliche Agent ist jetzt ausgetauscht durch Felix' Agent, der sich mal wieder den exakt gleichen Trauermarsch anguckt mit der identischen Musik und so weiter und so fort, und es tritt wieder ein Mann an ihn heran und dann gibt es einen Cut. Wir sehen jetzt nicht, wie der abgestochen wird und dann aufgesammelt wird, sondern wir wissen, können erahnen, was passiert, weil die Musik auf einmal switcht wieder in diese fröhliche Folklore, Dance, Music, wie auch immer, was auch immer, dann geht es auf jeden Fall richtig ab.
Aber kurze Frage an der Stelle, so ja. Wie noobhaft ist es dann, quasi den Fehler nochmal zu machen, wo man ja vielleicht Informationen hat, wie der ganze Spaß abgelaufen ist? Oder übersehe ich da irgendwas?
Ja, ich weiß,
wie gesagt, nicht. Wir wissen ja auch nicht, ob der umkommt, wir können es uns nur denken.
Aber das ist ja schon sehr naheliegend.
Ja.
Also man könnte jetzt einfach nur davon ausgehen, dass Mr. Big wirklich da seine Viertel extrem gut unter Kontrolle hat und genau weiß, wer da wann kommt und geht und wer für ihn arbeitet. Also dass das einfach gar kein Problem ist. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, zweimal die gleiche Aktion in der Öffentlichkeit. Bisschen risky,
ja.
Meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall.
Vor allem noch spannender, Felix und James kommen gerade dann an, wenn die Musik am Umswitchen ist. Also die sehen dann halt nur noch, wie dieser fröhliche Trauermarsch in Anführungsstrichen da von dann zieht. Und ja, suchen dann den Agenten erstmal draußen, finden ihn nicht, gehen dann in den Laden rein. Dort ist er auch nicht. Anders als in Harlem werden sie etwas freundlicher in Empfang genommen und bekommen einen Tisch an der Wand angeboten. Da kickt aber James seine Paranoia und sagt, auf gar keinen Fall setzen wir uns dahin. Ich möchte bitte einen Tisch an der Bühne haben. Ja, sein Wille ist dem Kellner Befehl, in Anführungsstrichen. Und sie bekommen besagten Tisch. Felix sagt auch zu James, ja, fahr mal ein bisschen runter. Ist da jetzt alles gut? Wir trinken jetzt erstmal zwei Whisky sauer und dann geht das schon irgendwie. Die Sängerin von besagter Bühne tritt in Aktion und singt zufälligerweise den Titelsong vom Film, also Live and Let Die, in einer Eigeninterpretation. Und hat extrem viel Blickkontakt mit James währenddessen. Also irgendwie scheint es da zu knistern, womöglich.
Kann nicht sein. Das kann ja gar nicht sein.
Der Kellner kommt auf den Tisch zu und fragt, ja, ob ein Herr Leiter hier sitze. Ja, Felix, wohl gemeint, steht auf. Er kommt nämlich den Anruf. Und sobald Felix geht, versinkt James mit Tisch und Stuhl im Boden. Und ein neuer Tisch wird hingestellt, eingedeckt. Und als Felix zurückkommt, sieht alles aus, als wäre James einfach spurlos verschwunden.
Ich meine, was ich cool finde an der Stelle, kann man vielleicht auch ein bisschen übertrieben finden, aber wenigstens bei dem Thema und bei den spannenden, weiß ich nicht, Bäumchen-Wechsel-Dich-Sachen sind sie sich treu geblieben. Da haben sie auf jeden Fall eine Linie drin, die auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt recht neu war, zumindest im Bond-Universum. Aber ja, irgendwann auch sehr erwartbar.
Ja, aber er hat ja gedacht, er hat jetzt in dem Moment richtig geschaltet, setzt sich nicht nochmal an die Wand, wäre spannend gewesen, ob die Wand dann wirklich eine Falle gewesen wäre oder ob sie damit gerechnet haben, dass er sich nicht da hinsetzt. Das ist die viel spannendere Frage. Wir werden es
nicht herausfinden. Ja, insofern an dem Punkt, sage ich, ist noch ganz nice gemacht. So. Kann man schon mal so durchgehen lassen. Aber vielleicht kommt ja später noch was in der Form, so das ein oder andere Mal. Deshalb, ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen.
Gut, im Keller trifft dann James auf Mr. Big, Teehee und Solitaire, die mal wieder fleißig Karten legt, weil irgendwie macht die auch den ganzen Tag nichts anderes, als mit ihren Pokémon-Karten da zu spielen. Und Mr. Big hält James eine Standpredigt über den Diebstahl von Solitaire, als wäre sie so ein Gegenstand. James sagt, das ist ja eigentlich Kanangas Problem und nicht seins. Und Mr. Big warnt James, er soll mal ein bisschen besser auf seine Wortwahl achten. Teehee ist so nett und bringt James dann erstmal einen Stuhl, damit er sich auch setzen kann. Und prompt schließen sich Armschellen um seine Hände. So viel zu über Thema Nettigkeit. James kann sich also jetzt nicht mehr wehren. Und Mr. Big sagt, er hat eigentlich nur eine alles entscheidende Frage an James und dann ist das Gespräch für ihn auch eigentlich gegessen. James sagt aber, er redet nicht mit kleinen Lakaien, soll Kananga doch selber fragen, wenn er was will. Also richtig auf Krawall gebürstet, der gute Mr. Bond.
In einer relativ misslichen Situation, da nimmt er sich schon wieder sehr viel raus, aber gut.
Auf gut Deutsch mal wieder eine dicke Lippe riskiert. Mr. Big wird dementsprechend auch sauer und will wissen, ob er eben was mit Solitaire hatte. Ja, das geht jetzt halt aber auch wirklich eh nichts an. Also das ist ja ein Privatding zwischen Solitaire und James und maybe auch noch Kananga, wenn der da irgendwie mit drin hängt. Also wenn die so eine obskure Dreiergeschichte da haben, okay. Aber Mr. Big hat damit nichts zu tun. Mr. Bigs Stimmung wird gerade durch diese Aussage nicht viel besser, sondern eher ins Negativ gekippt. Und er zieht seine Verkleidung oder sein alternatives Gesicht vom Gesicht und aus Mr. Big wird eben Kananga. Natürlich die Frage an dich, also ich konnte ja damit ein bisschen rechnen. Kam es für dich überraschend? Hattest du irgendwas in der Richtung gedacht?
Ich hatte nicht unbedingt in die Richtung gedacht, aber ich muss auch gestehen, so richtig überraschend war es nicht. Und ich hatte so das Gefühl, der Effekt verpufft halt komplett irgendwie. Also ich finde, da hätte man mehr mitmachen können. Es war halt so ein bisschen unspektakulär. So, das finde ich schade. Also man finde die Grundidee kann man finde ich, laufen lassen, finde ich gut. Also gibt es ja öfter mal, finde ich jetzt nicht falsch. Aber es verpufft irgendwie so, vielleicht auch, weil Mr. Big letztendlich gar nicht so einflussreich war oder es irgendeine enge Situation so richtig war. Oder das Gefühl kam zumindest bei mir nicht auf. Und dadurch fand ich es so, ja, kann man schon so machen, aber es hat mich jetzt auch nicht aus den Socken gehauen. Und ganz ehrlich, wenn ich die Szene sehe, Bond halt auch nicht. Der war, chillt sich einfach ein und so, ah ja, schön, gut, dass du jetzt Kananga bist, dann können wir jetzt direkt reden, so quasi.
Ja. Also ich muss dir da voll und ganz zustimmen beim erstmaligen Schauen. Das habe ich auch noch ganz gut präsent. War ich ehrlicherweise, konnte ich damit auch gar nichts anfangen, weil ich glaube, ich mich gar nicht so richtig auf die Charaktere alle einlassen konnte und da so ein bisschen was durcheinander geschmissen hatte. Aber ich hatte auch nicht diesen krassen Oho-Effekt wie in anderen Filmen, wo es dann wirklich so eine alles entscheidende Aufdeckung gibt. Das war jetzt eher so, okay, jetzt kann man besser schlussfolgern.
Genau, wo auch viel mehr mit dieser Verwechslung dann gespielt wird. Ich meine, letztendlich in diesem Film, warum ist es so? Das legt er ihm danach dann irgendwie schnell dar, da kommen wir gleich zu. Aber davor ist es einfach irrelevant. Da sind es einfach zwei Personen und Bond entsteht dadurch erstmal kein Nachteil, dass es die eine oder dieselbe Person sein könnte. So. Es sind halt beides Drecksäcke, aber. Ja. Und deshalb finde ich, da fehlt was, dass du dir den Aufwand machst, dich zu verkleiden, wenn dadurch eigentlich erstmal nichts passiert.
Mhm. Genau, also du hast auch eigentlich keine Notwendigkeit darin, dass er Mr. Big sein muss, weil er könnte auch jemanden einfach einsetzen, der die Rolle spielt.
Genau.
Also es ist eigentlich keine Notwendigkeit da, aber erklären wir erstmal allen, was da überhaupt dahinter steckt. Also, wir haben jetzt diesen großen Tada-Effekt oder minder großen Tada-Effekt und James kann sofort die Lage analysieren und fasst alles zusammen. Kananga baut getarnt durch diesen Voodoo-Hokus-Pokus-Mon auf San Monique an und Mr. Big betreibt seine Kette, eben Fillet of Soul, verteilt das Heroin dann auf den Straßen. Also er ist dann der Dealer letztendlich. Das Ganze findet dann erstmals gratis statt, um einen gewissen Kundenstamm sich zu schaffen oder aufzubauen. Und durch die extrem großen Gratismengen will Kananga die Abhängigen verdoppeln, also deutlich mehr Leute in die Abhängigkeit stürzen und eben auch viele Leute an sich binden. Und dadurch, dass er es kostenlos verkauft, wird anderer Stoff ja dann nicht gekauft. Wäre ja dumm, wenn du was bezahlen musst für Zeug, was du umsonst bekommst. Da werden andere Leute eben Konkurs gehen müssen in diesem Metier. Und am Ende hat er ein Monopol und kann dann den Preis auch verdoppeln, verdreifach, wie er lustig ist, weil er kann das dann alleine letztendlich verticken. Ich finde, der Plan hat so ein paar Schwächen, aber weiß ich nicht. Vielleicht bin ich einfach nicht richtig drin. Also kannst du nicht dann einfach retrospektiv dann einfach pausieren und dann wieder neu angreifen, wenn du merkst, okay, es gibt jetzt eine Monopolstellung und der Preis ist einfach exorbitant hoch. Und ich produziere dann einfach wieder mein selbes Zeug wie vor meinem Konkurs, in Anführungsstrichen, für den gleichen Preis wie früher und kann damit dann die Leute wieder zu mir ziehen, was natürlich nicht so einfach ist, aber prinzipiell auch gehen würde.
Ja, glaube ich auch. Vor allen Dingen sind jetzt Drogenabhängige, die ja man sich damit letztendlich erzieht, nicht unbedingt die Kategorie Mensch, die zu viel Geld hat und nur darauf wartet, dass irgendwas extrem teuer ist. Klar, die geben alles dafür her, um irgendwie was zu bekommen, aber wenn sie es an anderer Stelle billiger bekommen,
Genau.
scheißegal, ob das ein Monopol ist, ja, gebe ich dir recht. Sehe ich auch so.
Ja, genau, dann würde ich doch eher das gestreckte Zeug nehmen, was ich bezahlen kann, bevor ich es mir
Weil
gar nicht
man
mehr
braucht ja
leisten kann.
irgendwas, die sind ja so krass abhängig. Ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall ist das der ganze krasse Plan und spätestens jetzt wird klar, das kommt natürlich beim Ranking dann auch nochmal zu tragen. Also die Welt ins Chaos stürzen ist das jetzt nicht wirklich, sondern einfach ein, ja, relativ normaler Versuch, eben durch Drogen an ordentlich viel Geld zu kommen.
Ja, ich finde, die Gesamtthematik kann man machen, aber es hat jetzt noch nicht die Ausmaße, wo ich denke, ja, weiß nicht, ob der britische Geheimdienst sofort eingreifen
Ja,
muss.
da greifst du beim Ranking-Ding schon mal was vorweg. Aber gut. Jetzt ist natürlich die noch viel spannendere Frage, ob Solitär noch ihre hellseherischen Fähigkeiten hat und fragt James an, also James wird erneut gefragt, ob eben was zwischen den beiden lief. Der sagt, ein Gentleman redet über sowas nicht. Kananga interessiert sich auch immer extrem für die Uhr von James, die gute Rolex, und will einfach mal die sich ein bisschen näher angucken. Tihi macht das Ganze ganz easy und nimmt sich eben die und reicht sie an seinen Arbeitgeber weiter. Kananga möchte nun so ein bisschen russisch Roulette spielen, indem er sagt, also zu T sagt, dass er bei der ersten falschen Antwort von Solitär James um einen Finger erleichtern darf. Und bei der zweiten geht es dann an lebenswichtige oder notwendige Organe. Kananga will von Solitär erstmal was ganz Einfaches wissen, nämlich eine Ja- oder Nein-Frage. Er liest einmal die Seriennummer von James seiner Uhr vor und sie soll sagen, ob die richtig ist oder nicht. Also eine 50-50-Chance, damit hätte man doch ehrlicherweise gar nichts bewiesen. Sie sagt, yo, das passt, was du mir da gerade erzählt hast. Tihi lässt James frei und er bekommt seine Uhr wieder. Der möchte sich dann einfach nur verabschieden und ja, bevor er das wirklich machen kann, kriegt er von Tihis Haken richtig eine auf die Rübe und geht K.O.
Sieht eher ein bisschen plump aus, finde ich. Die Kampf, oder die, naja, Kampf ist es ja nicht mal, aber ja, der wischt da einmal so ein bisschen mit seinem Haken drüber. Ich weiß nicht mal, ob sie sich überhaupt richtig berühren. Mag aber auch dem Alter geschuldet sein, des ganzen Films, will ich mal nicht so sein. Ansonsten finde ich es aber halt spannend, dass der gute Mr. Big, beziehungsweise in dem Fall dann Kananga, groß ankündigt, ja, jetzt machen wir hier ein richtiges, krasses Quiz. Und dann stellt er eine Frage so mit 50-50-Charakter und dann, ja, okay, hast gerade noch mal Glück gehabt.
Ja.
Also, weil, ja, weiß ich nicht. Kam ein bisschen wenig dann.
Ja, zu allem Überdruss kommt dann noch der kuschelige Kollege Whisper rein und soll James zur Farm bringen, packt sich dann Bond wie so einen Sack Kartoffeln und trägt ihn aus dem Raum raus. Das aussieht so ein bisschen sehr unhandlich, das Ganze. Und dann kommt natürlich noch der wichtigste Mann im Bunde, nämlich Samedi, kommt in den Raum stolziert, zündet die letzte Karte von Solitär an. Kananga fragt, warum sie das gemacht habe. Er habe sie doch immer gut behandelt und sich um sie gekümmert. Hat er sogar eine 50-50-Chance gegeben. Also er wollte ja sogar, dass sie da eine realistische Chance hat, eben nicht falsch zu liegen. Und dennoch war das halt vollkommener Mumpitz, was sie da vorausgesagt hat. Dann schaut er sie relativ sanft an, also als hätte er wirklich Gefühle für sie übrig. Und dann kippt auf einmal die Stimmungslage und er knüppelt sie einfach nieder. Schreit sie dann an, wenn die Zeit gekommen wäre, dann hätte er ihr doch Liebe geschenkt. Jetzt gibt es nur eine Lösung und passend dazu, richtig dramatisch, zieht Samedi die nächste Karte vom Stapel und das ist die Todeskarte. Sehr schön dramatischer Effekt.
Auf jeden Fall. Aber wenigstens ist das Kartenmotto wieder eingebunden. Da haben wir wenigstens roten Faden.
Ja. Währenddessen macht James einen netten Roadtrip mit seinen neuen besten Freunden zur Alligatorenfarm oder Krokodilsfarm. Dort wird er von Tihi mit in den Schuppen geführt, der von außen ziemlich fui aussieht, innen aber doch sehr modern und hui ist. Das ist ein verstecktes Labor und wir kriegen einfach nur die Information, heute Abend findet der große Transport statt. Dann gehen sie durch eine andere Tür nach draußen wieder und Tihi fragt James, was er von Krokodilen halte. James, witzig wie er ist, sagt, naja, auf Distanz halte ich die am liebsten. Also ich brauche jetzt keinen intimen Kontakt mit den Kollegen. Dann zeigt Tihi James die kleinen, süßen Nachkommen. Und dann kommen die großen Tierchen dran, die gerade Fütterungszeit haben. Beide gehen dann auf so eine kleine Insel, umringt von Wasser. Und Tihi wirft etliche Hühnchen rein, um die mal richtig schön aufzumischen, beziehungsweise da den Appetit noch weiter anzuregen. Sagt dann auch noch, ja, die haben jetzt erstmal eine Weile nichts bekommen. Nebenbei geht er noch mal kurz den Wikipedia-Artikel von Krokodilen und Alligatoren durch, dass Alligatoren breitere Schnauzen haben als Krokodile. Und James kriegt dann auch noch den alten Albert vorgestellt. Der hat nämlich mit Tihi mal ein bisschen zu doll gespielt und deswegen hat er jetzt seinen Robotikarm da auf der einen Seite. Mit dieser tollen Information lässt Tihi James auf der Insel zurück, mit so einer Art einziehbaren Brücke. Jetzt da hat er keine Chance ans Ufer zu gelangen. Er ist da wirklich auf so einer ganz, ganz kleinen Insel, umringt von etlichen Krokodilen, Alligatoren, whatsoever. Und ja, es gibt zwei Möglichkeiten, die kampfunfähig zu machen. So fair ist Tihi noch. Er möchte James auch einen Tipp geben. Option 1 ist ein Bleistift ins Auge. Hat er jetzt leider nicht zur Hand. Option 2, mit der Hand die Zähne ziehen. Auch eine spannende
Option. Hat bei ihm auch gut geklappt, nachdem er seine Gruselgeschichten zum Besten gegeben hat. Hat man da natürlich noch mehr Bock drauf. Bisschen blauäugig vom guten James, ehrlich gesagt. Sich wegzudrehen und den anderen sich mal schnell auf und davon machen zu lassen, weiß ich nicht. Aber gut, man kann nicht immer voll auf der Höhe sein.
Ja, der hat sich einfach für die Tiere gerade so interessiert, die ihm so angeworben wurden. Ja, James steht jetzt an dieser kleinen Insel, als würde er auf den nächsten Bus warten und die Tiere kommen immer näher und sehen auch nicht so freundlich aus. Er sieht die rettende Lösung, nämlich ein Boot, was er mit seiner magischen Harry Potter Actio-Uhr irgendwie ranziehen könnte und stellt die auf Magnetmodus und das Boot bewegt sich tatsächlich aufgrund der Dollen, die metallisch sind und sich zu ihm drehen und setzt sich auch gut in Bewegung, doch nach so 2 Metern ist Schluss, weil das Boot ist festgemacht mit einem Seil an einem Holzflock. Wer auch immer an dieses Boot nochmal rankommen möchte, weil da ist ja irgendwie kein Festland so richtig, meine ich. Das war ja einfach nur so.
Ja, dahinter war gestrüppt halt irgendwie. Also
ja.
Weiß ich auch nicht, aber Bonn kann auf jeden Fall Glück haben, dass drumherum nicht mehr magnetisches Zeug war, weil auf die Distanz hätte auch noch einige andere, weiß ich nicht, Münzen, die Leute in den Pool geworfen haben oder so, als Glücksbringer, keine Ahnung, hätten auch noch alle herfliegen können. Was weiß ich, oder die Goldkronen von den Krokodilen. Who knows? Aber funktioniert ja anscheinend. Nur schade, dass halt Seil zu kurz ist.
Exakt. Und zu einem Überdruss kommen dann noch diese ganzen netten Reptilien auf seine kleine Insel. Und nachdem er da so ein paar versucht hat, mit den restlichen Hühnchen zu besänftigen, erkennt er, okay, das hat keinen Wert. Sieht seine Chance natürlich, indem er über 5, 6 Krokodile drüber rennt, auf dessen Rücken, um dann wieder ans Festland zu gelangen. Und da kommen wir jetzt, also so absurd das klingen mag, es ist tatsächlich ja real gedreht worden von einem Stuntman, von dem Besitzer der Farm. Also das war die Farm, die dem Stuntman gehört hat, mit der hat er irgendwie 1000 von diesen Viechern gehabt und steht irgendwie da drauf, weiß ich nicht. Und dem hat man ordentlich viel Geld geboten, dass er eben Roger Moore dubelt, um da einmal über die Krokodilsrücken zu rennen, was gar nicht so ungefährlich ist. Und ich glaube, er hat 6 Versuche gebraucht, beim 6. Mal das geschafft, sich dabei auch ordentlich wehgetan bei den Versuchen zuvor. Und zu einem Überdruss musste er jedes Mal neu ausgestattet werden. Das heißt, sie mussten jedes Mal aus London oder aus England wieder neue Klamotten rankarren für ihn. Stark. Weil die ja jedes Mal kaputt gehen oder zerrissen werden oder was auch immer. Und ich, ungelogen, die ersten Mal, als ich diese Szene gesehen habe, dachte ich, das ist doch nicht echt. Das wirkt alles so, keine Ahnung, wie so Roboter, die dann einfach alle nacheinander aufklappen. Ja.
Überhaupt die in die Reihe zu kriegen, die
ja, genau,
Krokodile,
genau.
Weil die schwimmen, das fand ich halt so ein bisschen unrealistisch oder schade. Welche Krokodile legen sich perfekt wie ein Steg in eine Reihe? So. Aus welchem Grund?
Ich weiß nicht, ob die irgendwie fest fixiert hat oder
ich
so.
Ich denke, die wurden angelockt oder so, dass sie mit Futter oder was weiß ich irgendwie ein bisschen abgelenkt sind. Aber viel Aufwand für eine, ja, schon spektakuläre Szene von mir aus. Aber hat jetzt auch auf den Film so mittelmäßigen Einflüsse. So, weiß ich nicht.
Ja, auf jeden Fall für den guten Farmer da eine richtige Win-Win-Situation, ja. Also er hat sie überlebt, Gott sei Dank.
Ja, aber hat sich wohl stärker verletzt, das hatte ich auch irgendwo gelesen. Ich weiß nicht mehr, was er sich getan hat, aber war schon eine enge Nummer anscheinend.
Gut, James jetzt wieder zurück an Festland, lockt er, macht das Gatter von dem, von der, weiß ich nicht, Krokodilfarm auf und lockt die ganzen netten Tiere mit Hühnchen zum Labor.
Wenn ich die Hosen voll gehabt hätte, so wie der auf der Insel, Junge, der sah nicht mehr entspannt aus. Ja, wenn es mir so gegangen wäre, da wäre ich aber auf und davon gewesen und hätte einen Teufel getan, das Drecksgatter noch aufzumachen und die rauszulocken, Junge. Da wäre ich
wirklich. Die sind ja nicht so flott direkt auf Anhieb. Naja, auf jeden Fall lockt er die Richtung Labor und kippt von außen ordentlich Benzin an die Bude, steckt die ganze Hütte an und lässt damit dann quasi alle Leute rausrennen und läuft damit Gefahr, dass auch Krokodile halt verbrannt werden. Oder
Ich glaube, den guten Albert hat es da gekostet.
Genau, und schnappt sich ein Boot, wo natürlich der Schlüssel steckt und fährt von dann, wird dabei gesehen und die Verfolgung wird aufgenommen mit Auto und mit Boot. Der Fahrer gibt immer wieder den Standort durch und schickt damit weitere Boote auf die Verfolgung. Wir haben da so eine spannende Verfolgungsjagd über die Gewässer von Louisiana. Und ein Sheriff, der uns verdächtig bekannt aus Diamantenfieber vorkommt, ist auch wieder mit dabei und bemerkt den Autoverfolger mit erhöhter Temperatur und klebt sich an dessen Fersen. Sowas gibt es in seinem County hier aber nicht. Der steigt dann an einer Stelle mit seiner Waffe aus, wo er auf James wartet, um ihn da eben hinzurichten. Und der gute Sergeant Pepper ist aber schneller da als der James und da muss der gute Mann seine Waffe schnell verschwinden lassen und wird trotzdem vom Sheriff erstmal gut festgemacht. Der darf sich dann wie so.
Da ja. Die Frage an dich: Was war so dein erster Eindruck vom guten Pepper und seinem Nepomuk? Ich glaube, er hieß irgendwie Nepomuk oder so noch. Kam auch noch in seinem vollen Namen, den er da ausgekotzt hat. Den fand ich ganz witzig. Aber was war denn da so dein erster Eindruck?
Ja, es macht ihn sowieso super schwer zu verstehen, weil er ja die ganze Wange voll Kautabak hat da und die ganze Zeit aber rumspucken ist, wie blöd. Und auch, dass er so ein richtiger, ruppiger Typ ist, der redet, wie die Schnauze gewachsen ist. Also da kriegen wir noch so manches Referat von ihm. Ich glaube, kein Mensch, mit dem ich privat gerne was zu tun haben möchte.
Nee, auch gar nicht. Auch eigentlich so ein richtiger Unsympath. Ja. Aber ich habe heute oder beim Schauen eben so gedacht, boah, eigentlich schon ein ganz nicer Charakter, der es auflockert. In dem Moment. So dachte ich so, er ist schon ganz nice. Trifft auch meinen Humor. Habe ich meinen Spaß dran so für den Moment. So, schauen wir später nochmal drauf, ob ich das immer noch so witzig finde. Aber in dem Moment dachte ich so, ja, ist ganz nice. Da habe ich echt noch hier meine Notizen. Ja, eigentlich ganz nicer Charakter. Bisschen drüber vielleicht, aber trifft meinen Humor. So.
Ja, guck mal, wie es so weitergeht. Ja. Er kommt auf jeden Fall aus seinem Auto ausgestiegen und labert den Kerl dazu mit seinen, was weiß ich, was er dem alles an den Kopf wirft. Hält dabei seine Waffe wie so eine Art Schrotflinte über die Schulter. Also seine Waffe ist halt irgendein Revolver oder so. Sieht total bescheuert aus, wie er diese Waffe hält. Und erzählt, niemand legt sich mit ihm an. Ja, und macht ihn da gerade am Auto fest, als auch die Boote angerauscht kommen. James springt galant über die Straße, die quasi sein Gewässer von einem anderen Gewässer trennt, also da, wo eben gerade die anderen stehen, springt über diese Straße mit dem Sergeant Pepper und ein Verfolger schafft es ebenfalls. Ein anderer kracht voll in das Auto von Sergeant Pepper, dessen Tag dann dementsprechend auch extrem gelaufen ist. Ja, der Bösewicht nutzt die Gunst der Stunde, also den, der gerade festmachen wollte, und verschwindet mit seiner Karre. Peppers Auto ist der Schrott, also er kann nicht hinterher und bekommt noch einen Funkspruch rein, dass er nach seiner ach so dollen Verfolgungsjagd einen vermutlich tollwütigen Hund erschießen soll, der in der Scheune eingesperrt ist. Und in dem Moment kommt die Louisiana Polizei angefahren, so zwei etwas jüngere Semester, die sich erstmal über die Situation ziemlich lustig machen. Warum denn da ein kaputtes Auto beim Sheriff ein kaputtes Boot im Auto des Sheriffs parkt? Und der ist auf 180, beschlagnahmt das Auto samt Polizisten. Und die nette, illustre Runde fährt dann halt dem ganzen Schlamassel dahinterher. Mhm. James' Motor wurde leider getroffen und fällt immer wieder aus. Die Verfolger kommen deswegen immer näher, also brettert er auf ein Anwesen, schnappt sich da mal kurzerhand ein neues Boot, wo auch wieder der Schlüssel natürlich steckt. Die Verfolger landen weniger schlecht auf diesem Anwesen. Die landen nämlich in dem dortigen Pool. Und ja, dann hat sich die Fahrt für die erledigt. Und schnell hetzen sich...
Da muss ich kurz wieder rein. Ja. Das war wieder so ein... Ey, ich fand die Verfolgungsjagd bis dahin schon okay, so von den Mitteln her. Also wir hatten auch ein paar ganz nette Einstellungen mit der Kamera, da kam sogar aus der Luft zwischenzeitliche Aufnahmen, nice. Dann aber heizen die halt auf den Rasen mit Golferqualität und planschen dann im Pool zusammen mit den Bewohnern. So, das ist halt, weiß ich nicht.
So. Ey, ich finde, ja, das hat alles so GTA-Vibes. Du parkst dein Auto wieder irgendwo sonst wo, nimmst dir da irgendwie das neue, oder das Boot, sorry, nimmst dir dann das neue Boot, alle haben irgendwie einen Schlüssel oder was auch immer. Also, ganz komische Situation.
Ja, GTA-Vibes finde ich gut. Auch so von der Aufmachung her oder von dem. Es sind halt so NPCs teilweise, die da rumrennen. So. Ja gut, ich will mich da nicht so arg reinsteigern. Es hat auch eine gewisse Unterhaltung, aber ich weiß halt nicht, ob es bei Bond so, ich habe da auch gelacht, also gar nicht falsch verstehen. Wie gesagt, so der Pepper fand ich am Anfang auch, trifft schon meinen Humor, kann ich schon drüber lachen, aber ja, wollen wir mal nichts vorwegnehmen, gehen wir mal weiter, aber das fand ich auch wieder so, ach ja, so ein bisschen surreal, ein Ticken zu arg.
James hat nur kurzes Glück, also sein Glück ist nur von kurzer Dauer, weil ruckzuck kommen auch wieder neue Verfolger hinter ihm her. Der Sheriff wird gerade ja von den beiden netten Herren chauffiert, als auch wieder ein Funkspruch reinkommt mit einem Bootsdiebstahl, der vermeldet wird. Und dafür liegt ein neues aber im Pool vor, also ist ein fairer Deal, mehr oder weniger. Man könnte ja trotzdem der Sache mal nachgehen. Der Sheriff wird sauer und schreit in das Funkgerät rein, dass eine Horde Wildgewordener mit ihren Booten unterwegs sei. Und ihm wird versichert, ja, keine Angst, wir haben eine Wassersperre errichtet bei Miller's Bridge. Und da beruhigt sich der Sheriff und denkt, naja, dann haben wir sie, dann haben wir endlich diese Irren. Und dann gibt es mal richtig eine auf die Mütze. Das Problem an der Sache ist, die beiden Boote, also James und das Verfolgerboot, durchfahren diese vermeintliche Sperre mit Leichtigkeit. Also das ist irgendwie kein größeres Hindernis, außer dass man ein bisschen beim Manövrieren aufpassen muss. Ja, und die Stimmung ist mehr als mies. Der Polizeikapitän will, dass die beiden Boote umgehend angehalten werden. Und der Sheriff schlägt vor, seinen Schwager Billy Bob damit zu beauftragen. Der habe nämlich das schnellste Boot im ganzen Gewässer.
Ich bitte auch allein dieser Name. Billy Bob, Junge, klischeehafter kannst du den ja wohl nicht benennen.
Ja, ist der Kollege von Billy Boy. Also, machen dann zusammen. Sind in der Verhütungsmittelbranche ganz groß. Schnell und spritzig und so. Der wird dann auch umgehend von Sergeant Pepper oder Sheriff Pepper, was er auch alles für Titel hat, angefunkt und sagt: Jo, den Auftrag nehme ich doch direkt an. Doch der Autoverfolger weiß aus irgendeinem Grund, wo das schnellste Boot von Mexiko quasi liegt und ist just dann an dem Anleger, als Billy Bob gerade sein Boot fertig machen will und fragt ganz galant, ob er das Boot mal ausleihen kann, wartet aber gar keine Antwort ab und schlägt Billy Bob K.O., nimmt sich das Boot und freundlicherweise funkt Pepper auch noch den derzeitigen Aufenthaltsort von James durch. Die Polizei schaut sich das Gewässer an, wie Billy Bob, der vermeintliche Billy Bob, eben da lang saust und Pepper ist gerade richtig on fire und will allen erstmal erzählen, was für ein geiler Macker das ist, was für seinen Schwager für ein toller Typ sei und guckt eben nicht in das Gewässer und alle anderen sind so ein bisschen verdattert, als ein ja, Dunkelhäutiger eben das Boot lenkt, was in diesem sehr, sehr konservativen Staat natürlich jetzt irgendwie ein bisschen für Verwirrung sorgt, gerade bei einem Mann wie bei dem guten Mr. Pepper da, der jetzt auch nicht so wirkt, als wäre der so sonderlich liberal und offen. Ja, die Verfolgungsjagd geht immer noch weiter, auch wieder über Land. Wir fahren noch an einer Hochzeitsgesellschaft oder Hochzeitszeremonie vorbei. Also James schafft es vorbeizufahren. Das langsamere Boot verdirbt so ein bisschen den ganzen Anlass und knallt volle Lotte in die Torte rein, was die Braut dann erstmal zum Weinen bringt. Pepper und seine wilde Crew wird auf dem Weg, der Verfolgungsweg über die Straße, von einem bisschen langsam fahrenden Truck so ein bisschen versperrt und sie müssen den überholen. Pepper schreit den Fahrer an, er soll gefälligst seinen Führerschein machen und ja, sausen dann eben an ihm vorbei und zufällig kreuzen sich Peppers und Bonds Wege über die Straße, also Bond springt mal wieder über Land und das verwirrt so ein paar Polizeiautos und es kommt zu einer Massenkarambolage mal wieder, also da haben wir auch wieder so starken Bezug zu dieser Verfolgungsjagd in Las Vegas irgendwie. Ja, und Sergeant Pepper hat sein zweites Auto heute am Tag zu Schrott gefahren und liegt mit dem Ding auf dem Dach. Und natürlich kommt der gute LKW oder ja, Lastwagen oder was das auch immer sein soll, dann getuckert und ja.
Ja, der gute Pepper kriegt auch noch sein Fett weg. Es wäre ja zu einfach gewesen, wenn er so davon kommt. Ein bisschen Gerechtigkeit muss ja sein.
Ja, einer der Polizisten fragt jetzt einfach mal frei von der Leber weg: Ja, Sheriff, ist das denn wirklich dein Schwager, der da in dem Boot sitzt? Kriegt aber keine Antwort. James schafft es jetzt aus diesem offenen Gewässer an so eine Art Dock zu kommen, sich da hinter mehreren Booten zu verstecken und nimmt sich, ich glaube, es waren einmal Benzin oder irgendwie sowas oder Terpentin, irgendwie so. Auf jeden Fall
Was
was ein bisschen
Brennbares.
nicht so nett ist in den Augen und fährt dann wie beim Lanzenstechen auf das andere Boot zu. Also wie so beim mittelalterlichen Pferdelanzenstechen, Rennen fahren beide aufeinander zu. Der Fahrer hat übrigens, also vom anderen Boot, die ganze Zeit eine Schrotflinte in der Hand. Finde ich ein bisschen gewagt von James, da so offenkundig drauf zuzufahren, weil die Schrotflinte ein bisschen mehr Reichweite hat als sein Eimer mit
Als seine Lanze.
Benzin. Ja. Er ist mutig. James schafft es aber, ihm das Zeug in die Augen zu kippen und fährt dann nochmal dran vorbei und schiebt seinen Gasregler nach ganz vorne, so dass das Auto, das Boot von ihm gesteuert in einen Frachter reinfährt. Der arme Kerl kann nichts mehr sehen, muss die ganze Zeit mit seinen Augen auseinandersetzen und fährt in diesen Frachter rein. Es gibt eine mächtige Explosion und ja, Billy Bobs schnellstes Boot ist einmal gewesen. Das Ding ist jetzt Schrott und der gute Mann ist tot. Ja, und James macht sich eben davon. Er fährt dann in den sicheren Hafen ein, wo er natürlich schon staatsempfangsmäßig auf ihn gewartet wird. Die Polizei ist da und Felix ist da. Der hat dann schon mal die Leute da so ein bisschen abgeholt, warum jetzt schon wieder da so ein Riesenschlamassel ist. Kananga und Solitär sind gerade abgehauen, kriegt er mit. Und dann trifft Pepper mit seinem kaputten Auto ein und legt mit einer Schimpftirade los. Ja, da dürften sich andere den Mund mit Seife auswaschen. Doch bevor er so richtig in Fahrt kommt, nimmt der Captain ihn beiseite und klärt ihn über James seinen Job auf, dass er ein Geheimagent aus England sei. Und ja, der gute Sergeant oder der gute Sheriff kann die Welt nicht mehr verstehen und schreit herum: Ja, aber auf wessen Seite denn? Für wessen Seite arbeitet dieser Kerl, dieser Wahnsinnige? Also ist richtig, richtig entrüstet.
Ja, kann man auch verstehen. Komm, der hat gerade zwei seiner guten Autos verloren. Es war jetzt nicht so ganz sein Tag. Sein Schwager ist plötzlich dunkelhäutig. Es kam, ich glaube, es hat ihm auch nicht so richtig, es ist nicht so wohl bekommen. Ja, kann ich schon verstehen, dass er da ein bisschen ein Klaus über die Leber gelaufen ist.
Ja, das war auf jeden Fall die sehr, sehr lange Verfolgungsjagd über Wasser, über Land, wie auch immer. Also es war schon ein längeres Element auf jeden Fall.
Ich finde insgesamt tatsächlich kein schlechtes, wenn ich mir an der Stelle schon mal ein Resümee erlauben darf, aber ja, es hat schon auch ein, zwei Längen drinne und es war schon viel Richtung Comedy unterwegs, würde ich mal behaupten. So, und das, die Kombination lässt dann halt, ja, weiß ich nicht, ob es so ernst erscheinen lässt. Aber wir kommen ja nachher noch zum Ranking, da können wir vielleicht noch mal ein, zwei Sachen zu sagen. Ich will es ja nicht vorwegnehmen.
Genau.
Aber insgesamt finde ich die Idee, auch über die Gewässer und diese Orte da zu nutzen, erstmal nicht so falsch.
Felix droppt noch die Information, dass er das Filet hat hochgehen lassen, aber nichts gefunden hat, außer ein paar angekokelte Tarotkarten. Und wie gesagt, Kananga ist mit Solitär und Samedi eben abgereist. Wir wechseln einmal die Location. Wir befinden uns jetzt auf dem Voodoo-Friedhof mal wieder, wo erneut eine ganz, ganz wilde Zeremonie gerade vonstatten geht. Die Pfähle werden dabei ordentlich abgeleckt und abgetanzt. Und vor der Küste liegt Grover Juniors Boot mit Felix und James. Felix klärt James auf, dass die Brandbomben auf Mitternacht eingestellt wurden, die Grover jetzt in die Hand gedrückt bekommt. Und er hat genau 30 Minuten. Und er soll bitte, bitte auf Haie aufpassen und kriegt dafür auch noch eine extra Pistole in die Hand gedrückt mit so Gaskartuschen. Dann machen sich der gute Crowell und James los. Am Ufer geht James aber alleine weiter zum Friedhof. Crowell bittet James um liebe Grüße an Samedi, am besten auch zwischen die Augen. Das wäre ganz fantastisch. Ja, dann trifft James eben auf besagten Friedhof ein, schaut sich dieses ganze Treiben aus sicherer Distanz an und sieht eben die wilden Tänze, Choreografien und so weiter und so fort. Und dann wird Solitär herbeigeführt und hochgehoben, an den Pfählen festgemacht. Und von einer anderen Stelle wird dann andächtig ein Sarg hereingetragen. Und der Ziegenkopfboy aus der Pre-Title-Sequenz tritt wieder in Erscheinung.
Der hat eine krasse Ähnlichkeit mit unserem guten Samedi, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht, weil die halt alle ein bisschen verrückt so aussehen.
Maybe. Der öffnet dann den reingebrachten Sarg und sucht sich seine Schlange des Vertrauens aus. sein absolutes Lieblingsexemplar. Das wird auch komplett zelebriert vom Publikum, die feiern das enorm. James schaut auf die Uhr, es ist noch 10 Minuten bis zur Explosion. Quirrell verteilt die Sprengkörper, sehen wir, in der Plantage. Der Ziegenboy umtanzt mit der Schlange Solitär, die natürlich Todesangst hat. Es sind noch 5 Minuten, James glaubt, das wird nichts mehr, also mit der Explosion als Ablenkungsmanöver und will selber schon mit seinem Revolver schießen. Doch dann wird das Ritual auf einmal abgebrochen und ein Zylinder wird feierlich auf ein Grab getragen und dort abgelegt. Dann wird mit einer Machete da an dem Grabstein irgendwie rumgedockt dort. Und Samedia scheint aus dem Boden mit dem Zylinder auf dem Kopf und ja, wilder Knochenbemalung auf der Haut und so einem zerrissenen Frackgedöns. Und dann geht das Ritual weiter, als wäre nichts gewesen. James erschießt den Ziegenkopfjungen und Samedi, der wie eine Schaufensterpuppe zerspringt. Zwei weitere Leute versuchen, sich mit James anzulegen. Also es sind ja etliche Leute auf diesem Friedhof, ehrlicherweise. Die zwei ziehen recht schnell den Kürzeren und dann will sich auch keiner mehr mit James so richtig anlegen. Er befreit Solitär und in dem Moment gehen die Bomben dann auch hoch auf der Plantage. Es gibt eine riesen Explosion, großes Chaos auf dem Friedhof. James und Solitär wollen flüchten, doch auf einmal kommt ein neuer Samedi aus dem Boden und lacht James einfach nur aus. Es kommt dann zu einem Machetenkampf. Ich weiß nicht, ob James einfach gesagt hat, ach komm, auf die Waffe verzichte ich jetzt. Ich nehme jetzt einfach mir auch mal so ein rostiges Ding. Den James relativ schnell beendet und Samedi in den Schlangensarg wirft, bei dem er dann elendig verendet. Da habe ich auch ein kleines Trivia zu. Der Schauspieler hatte nämlich auf diese Szene gar keinen Bock, weil er tierische Angst vor Schlangen hatte.
Ja, fühle ich.
Aber das war halt nun mal in seinem Vertrag drin enthalten, dass er die Szene drehen muss. Und zum einen Überdruss, an dem Tag, wo diese Szene gedreht wurde, kam Prinzessin Alexandra zu Besuch und dann mit diesem royalen Druck, ja, willst du dich auch nicht blamieren, dann hat er es gemacht, aber er hatte absolut keinen Bock da drauf.
Ja, aber da weißt du ja auch, warum die Szene, weil das wäre jetzt so mein Mängel an der Szene gewesen, dass die relativ kurz war und ja, Bond hat jetzt nicht wirklich Gegenwehr. Dafür, dass Samedi der ganz Große da ist, ist er relativ schnell von Bord gegangen, als es wirklich ernst wird. Aber macht ja Sinn, mit deinem Trivia kann man sich da, glaube ich, denken, warum die Szene vielleicht auch kurz gehalten wurde.
Ja, also Samedi jetzt zum zweiten Mal hinüber, ob es das letzte Mal sein wird, mal gucken. Anschließend hat James diesen Grabstein-Twist durchschaut und klopft jetzt auch mal mit seiner Machete da auf dem Ding rum und er und Solitär werden dann mit einem Fahrstuhl nach unten gefahren. Dort schaltet er ohne Probleme vier Wachen aus, also als wäre es kein Ding. Okay, es wird leider dennoch Alarm ausgelöst und sie flüchten in eine Höhle. Und ich frage mich da auch immer, der hat ja gar keine Ortskenntnis. Der weiß ja gar nicht, welche Türen sind offen, welche sind verschlossen, wo kann ich hin, wo nicht. Und es ist ja super risky, wenn ich mich da irgendwie in die Höhle des Löwen begebe und da überhaupt keine Ortskenntnis habe.
Ja, ich verstehe auch, also was ich da nicht verstanden habe, natürlich hätten ihm da Leute folgen können, so, ne? Aber er muss ja irgendwie einen Plan gehabt haben, wie er von der Insel runterkommt. Sein Plan war ja nicht, unter Tage zu fahren. Und trotzdem frage ich mich, warum findet er in dem Moment, das ist eine geile Aktion, unterirdisch zu fahren, wo er weiß, das kann eigentlich nur beschissener sein, als oben irgendwie zu flüchten.
Keine Ahnung. Ja, vielleicht wollte also er.
Entfernst du dich ja eigentlich weiter von deinem Ziel.
So ja, vielleicht wollte er Kananga wirklich ausschalten, ich weiß es nicht.
Aber sein oberstes Ziel ist doch erstmal Solitär in Sicherheit zu bringen, hatte ich so das Gefühl.
Ja, von weh. Aber dann das ist ja dann genauso clever wie nach New Orleans zu fliehen. Naja, gut. Anderes Thema. Sie landen in so einer Art Höhlenkomplex und suchen nach einem sicheren Ausgang, landen aber dann direkt in den Fängen von Kananga, der sie ja irgendwie so quasi erwartet hat, sagte irgendwie, ja, ist eine Überraschung, aber jetzt ehrlicherweise keine Riesenüberraschung, dass ihr hier seid. Und Whisper sollte auch direkt noch ein paar Gläser mehr Champagner holen für die Gäste. Felix lädt Quirrell wieder in das Boot ein, also wir haben da so einen Schnitt und erkundigt sich nach James. Ja, der Taucheranzug sei weg, der wird also jeden Moment kommen. Sehen die beiden sich sicher. James bekommt sein Getränk, im Gegenzug muss er seine Waffe leider abgeben und Kananga sagt, es sei extremes Pech, dass man James seinen Anzug gefunden hat. Auch die Zerstörung der Plantage sei ehrlicherweise nicht so dramatisch. Mohn ist relativ robust, das wäre jetzt kein Riesending. Aber interessiert sich extrem für die Waffe von James, diese High-Druckluft-Geschichte. Die soll ihm James auch gerne mal erklären. Und Kananga probiert sie auch direkt aus und bläst unter Whispers Arsch einfach das Sofa auf, das dann ja, immer sich weiter aufbläst wie so ein Heliumballon und irgendwann dann einfach platzt. Und dann hat Whisper eben kein Sofa mehr, auf dem er sitzen kann. Nett. Kananga hat aus irgendeinem Grund beste Laune. Also eigentlich müsste ja gerade alles gegen ihn laufen. Er hat aber allerbeste Laune. Und ja, möchte jetzt gerne mal auf die Zukunft anstoßen. Das sei ja auch schließlich Solitärs Ding gewesen. Und James inspiziert den Unterschlupf. Es existiert ähnlich wie in Man lebt nur zweimal, war wieder eine geile Einschienenbahn, also das Mittel des Bösewichts von heute oder gestern dann vielmehr. Und die führt dann eben zu einem weiteren Unterschlupf. Und es gibt eine Winde über einem Wasserzugang, in Anführungsstrichen. Damit kann man das Heroin dann einfach dann vertransportieren. Da gibt es noch so Behältnisse, da kann man das Zeug dann reinpacken und dann ist das Ganze super duper abgesichert und kann easy peasy transportiert werden. Und diese Winde darf James und Solitär jetzt dann auch direkt mal kennenlernen. Sie werden nämlich daran festgebunden und Kalanga erklärt noch den Transport des Heroin, doch James sagt, er soll nicht so eine Show machen. Es gibt auch einfachere Wege, Leute zu ertrinken. Was, ertrinken? Davon war doch gar keine Rede, also dafür wird auch gar keine Zeit bleiben. Daraufhin schnappt sich Kananga ein Messer und fängt an, James zu ritzen. Die Bluteffekte sind so, na
Ja,
ja,
sehr
nicht so
mittel.
überzeugend. Und dann darf Whisper eben dieses tolle Ding übers Wasser fahren. James sieht die Gaskartusche aus der Waffe, die eben Kananga ausprobiert hatte, und zieht die mittels seiner Magnetuhr ran. Auch wieder da die Frage, spannend, dass es anscheinend nur einen einzigen magnetischen Gegenstand im ganzen
Schon
Raum
allein
gibt.
das Ding, auf dem die draufstehen, würde ich ja mal behaupten, ist nicht aus Plastik gewesen. Aber,
Vermutlich nicht.
also ist derselbe Kommentar, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich finde die Uhr irgendwie, ja, finde ich schon eine ganz gute Sache, aber
Magic.
ist schon, ja, auch unrealistisch leider. Bisschen zu unrealistisch. Ist ja meistens im Bond-Universum ein bisschen unrealistisch. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Das wollen wir ja nicht verheimlichen, aber ja, so ein bisschen drüber, aber es zieht sich ein bisschen durch den Film durch.
Ja, dann ist es so, James hat ja diese Kartusche, steckt die sich in den Mund, blutet aber währenddessen die ganze Zeit ins Wasser und natürlich sollen sie ja nicht ertrinken, das hat ja alles einen Zweck. Kananga öffnet solche Unterwassertore, in Anführungsstrichen, und lässt ein paar nette Haie rein, die sich dann an James bereichern dürfen. Während Kananga mit seinen Unterwasserwesen da beschäftigt ist, betätigt Bond erneut seine Uhr, die hat nämlich auch eine Kreissäge in sich drin, also nicht Ziffernblatt, diese Ummantelung des Ziffernblatts fängt an, sich wie wild zu drehen und
Was,
damit kann er, ja.
da die Frage, was findest du geiler und besser gemacht? Die Flex, die handliche oder doch das Magnetding? Also ich würde es
Boah,
tatsächlich sogar
schwierig, bin
mehr mit der
beides
Flex gehen.
saugefährlich.
Ja, gefährlich auf jeden Fall, aber ich würde eher mit der Flex gehen. Die erscheint mir noch realistischer als der
Ich möchte auch
Magnet.
keine Kreissäge am Handgelenk haben. Wenn ich dann die Hand falsch abstelle, dann. Ah. Ich
Sehe
finde
schon. Ich glaube,
Magneten.
wir taugen beide als Geheimagent nicht so richtig viel.
Ja, der Magnet, der ist mir irgendwie noch so ein bisschen Hogwarts-like. Aber ich glaube, also wenn man den irgendwie gezielt nutzen kann, wäre das schon ganz cool, glaube ich.
Ja,
Aber.
cooler finde ich den Magnet an sich auch, aber realistischer finde ich tatsächlich dann doch die Kreissäge, dass sie funktioniert. Die
Ja,
Flex, die
gut.
handliche. Also auch schon unrealistisch, aber ja.
Ich war.
Das praktischere Gadget ist schon der Magnet. Es gibt, oder sicherer, sagen wir es mal so.
Vermutlich. Er schafft es auf jeden Fall mit seiner Säge da, die Seile, die sie festmachen, zu durchtrennen. Whisper will noch Kananga warnen, aber hat einfach eine furchtbar leise Stimme. Deswegen vermutlich auch sein Name. Wird von James akrobatisch getreten mit einer Art Dropkick in einen dieser Heroinbehälter befördert, wie so kleine Raketen aussehen, der sich dann verschließt und der gute Whisper hat keine Chance mehr rauszukommen. Kananga hat das mittlerweile mitbekommen und geht wie wild mit einer Diebesfreude auf James mit einem Messer in der Hand los. Der entwaffnet ihn ohne große Probleme und beide gehen ins Wasser schwimmen. Die Haie kommen, Kananga bekommt Panik, James ist die Ruhe selbst, steckt ihm unter Wasser die Patrone, also diese Gaskartusche, in den Mund. Zwingt sie ihn quasi, weiß ich nicht, auszulösen, im Mund auszulösen. Und Kananga geht auch wieder wie ein Heliumballon einmal an die Decke der Höhle und zerplatzt dann da. Ja, die Effekte sind da auch wieder so ein bisschen wild. Eher schlecht gealtert, das trifft es, glaube ich, besser. James kommt ohne Probleme aus dem Haifischbecken raus, es wird nicht mal angeknabbert. schnappt sich Solitär und die fragt, was mit Kananga passiert sein soll, wo ich mich frage, was hat die gemacht? Also die waren im selben Raum.
Das hätte man vielleicht, vielleicht hat die schon was von dem Mond verkostet, ich weiß es nicht, die war woanders.
Ja, selbst dann noch den Flottenspruch auf den Lippen, ja, der war schon immer mächtig aufgeblasen, hahaha. Dann setzen sie sich beide auf ihre Tuka-Tuka-Einschienenbahn und fahren damit weg, Schnitt zum Bahnhof, James und Solitär wollen den Zug nehmen, haben die Schnauze voll vom Fliegen und verabschieden sich von Felix, der versteht nicht, wie man freiwillig 16 Stunden zusammen Zug fahren möchte. James zwinkert ihn quasi indirekt an und sagt, uns wird schon was einfallen. Und im Zug wird Gin Rummy gespielt, dabei zieht Solitär James so mächtig ab und zeigt mal wieder, mit Karten kann sie einfach unfassbar gut umgehen, auch wenn sie das Spiel noch gar nicht kannte bisher. Dann baut James das Bett auf, also klappt dieses Klappbett aus und sagt, naja, Pech im Spiel bedeutet ja bekanntlich, ne? Mal gucken, wo wir das mal testen können. Doof ist nur, dass der gute Tihi noch am Leben ist. Der hat sich per Postsack einschleusen lassen, welche arme Seele den auch immer schleppen durfte, in diesen Zug reinwerfen durfte. Der befreit sich aus seinem Postsack mit seiner Hakenhand und kappt dann die Sicherung von James und Solitärs Kabine, woher auch immer weiß, welche Kabine die haben. James ist gerade im Bad und macht sich dort fertig, also kriegt nicht mit, was im Aufenthaltsraum so los ist. Solitär liegt bereits
im. Was auch schon spannend ist, weil, was sind das denn, Pappwände? Ja. Als ob du da nichts hörst.
Ja, mei.
Aber das wollen wir mal, genau, wollen wir nicht so sein.
Solitär liegt da im Bett und labert da irgendwas von hinten, wie toll sie das alles findet mit James und Pipapo und ja, Lirum Larum. Auf jeden Fall kommt Tihi rein, klappt das Bett hoch, sodass Solitär weg ist. Und dann gibt es eine Prügelei zwischen den beiden Männern. Tihi geht dabei eigentlich sehr ungestüm mit seiner Hakenhand immer vor und trischt eigentlich auf alles ein wie wild. Also es sah total unkontrolliert aus und einfach sehr behäbig. James wird dann irgendwann an der Scheibe gewürgt, schafft es aber an eine Drahtschere zufällig zu kommen. Also es kann keine normale Nagelschere sein, weil damit kriegst du keinen Draht einfach mal durchtrennen. Und durch den Kampf
ist du weißt nicht, was Solitär für Nägel hat, du. Vielleicht lässt sie sich die machen mit, weiß ich nicht, was drin.
Maybe.
Soll es geben.
Der Ärmel von Tihis Haken ist auf jeden Fall nicht mehr existent und James kommt an so ein paar Drähte dran, die er schnell kappt. Daraufhin hakt Tihis Haken am Fensteröffner fest ein und er kann sich nicht mehr bewegen. Ja, er zappelt dann da ein bisschen noch rum, schafft es aber eben nicht, da wegzukommen. Und James wirft ihn dann einfach aus dem Fenster. Am Ende bleibt dann noch diese Hand mehr oder weniger stecken. Er befreit Solitär aus ihrem Versteck, die natürlich wieder nichts mitbekommen hat, entsorgt den Arm noch. Es zieht wahrscheinlich wie Hechtsuppe, weil das Fensterglas jetzt zerbrochen ist und sagt, das war der Arm von einem Armleuchter. Haben wir nochmal so einen flotten Spruch. Das war's dann quasi. Wir haben noch eine Blende kurz auf die Lok am Anfang, also die Lok vom Zug. Dort sitzt Samedi vorne auf einem Kuhfang. Der Samedi auf einem Kuhfang, lacht wie geisteskrank und der Abspann kommt mit dem brennenden Schädel und erneut
Live and Let Die. Warum auch immer, das habe ich mich gefragt, Samedi da nochmal kommen muss. Also anscheinend ist er unkaputtbar. Ist ja auch schon mal eine schöne Ansicht.
Er ist der Gott-Typ da, der uns im Resort versprochen wurde. Er kann nicht sterben.
Gut, hätten wir das auch geklärt. Ja, stimmt. Ein ebenbürtiger Gegner, Fragezeichen.
Ja, der steht 2-0 für James, aber ja.
Ja, fair.
Genau, und abschließend kriegen wir noch die Info, James Bond returns in The Man with the Golden Gun. Also das ist unser nächstes Abenteuer, das schon mal vorweg, der Mann mit dem goldenen Colt. Ja, das war das Ende von unserem kleinen Abenteuer rund um Leben und Sterben lassen.
Ja, kann man schon mal anschauen. Durchaus den ein oder anderen Lacher, glaube ich, dabei. Würde ich zumindest sagen. Ja, ich weiß nicht. Also ob ich die erste oder zweite Hälfte besser fand. Also du hattest am Anfang auf jeden Fall recht und nicht zu viel versprochen. Actionreicher war es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es das aber unbedingt besser macht. Also vielleicht hast du da eine andere Meinung zu, aber es ist dann manchmal fast ein Ticken zu viel, meiner Meinung nach. So.
Bei mir ging es mit dem Humor so. Das war halt auch deutlich humorlastiger, in Anführungsstrichen, als der erste Teil. Und
ja, oder so platter Humor halt.
Ja, es war schon teilweise ein bisschen anstrengend.
Trifft, glaube ich, ganz gut. Aber vielleicht summiert sich das ja dann auf im Ranking.
Genau.
Du hast ja da schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben, was du uns
genau, da vielleicht ich würd auch gerne einfach direkt darin überleiten. Und wenn da noch wirklich irgendwas übrig bleiben sollte, was zu besprechen ist, dann können wir das ja danach noch aufgreifen. Aber bevor wir uns jetzt hier doppeln, dann haben wir ja auch nichts, oder ihr vielmehr, nichts von gewonnen. Genau, unser altbekanntes Ranking. Im Vergleich zu den Büchern haben wir hier deutlich mehr Kategorien, nämlich 7 an der Zahl. Dafür fällt der Vergleich zwischen Buch und Film erstmal flach, weil wir offiziell das Buch noch nicht gelesen haben. Wir haben die folgenden Kategorien. Wir haben einmal den Titelsong mit der Titelsequenz. Dann haben wir einmal den Bond als Charakter oder in der Darstellung. Dann haben wir einmal das Bond-Girl, was in dem Fall Solitär wäre. Dann haben wir den Bösewicht, also einmal ja, Kananga / Mr. Big.
Mhm.
Dann haben wir den Showdown. Der ist auch wieder sehr spannend hier. Und wir haben die Schauplätze, die genutzt wurden. Und abschließend haben wir noch die ganze Handlung, also die Storyline an sich, wie wir die so einordnen würden. Es ist möglich, zwischen 1 und 10 Punkten zu vergeben, wobei 10 natürlich das Bessere wäre. Und damit käme man auf eine maximale Gesamtsumme von 70 Punkten, was atemberaubend gut wäre.
Hatte auch noch keiner, würde ich mal behaupten.
Nee, tatsächlich war bei mir Goldfinger nicht ganz so weit davon weg mit 63 Punkten, was schon ein ordentliches Sümmchen ist, würde ich mal behaupten. Und bei dir war Goldfinger etwas schlechter gerankt mit 56 Punkten. Da wird aber immer noch deutlich über dem Durchschnitt. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, so richtig schlecht oder richtig fies war mir noch gar nicht. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Schonzeit so langsam rum ist.
Ja, ich glaube, man darf sie nicht zu arg ins Verhältnis vielleicht auch irgendwann setzen. Oder zumindest mit ein paar Vorgedanken. Aber die können wir euch dann bei Gelegenheit mitteilen. Ich würde sagen, lass uns gerne mal draufschauen. Unseren ersten Punkt. Möchtest du euch anfangen oder behalten
ich
wir
würde
da?
Dir, ich würde dir gerne wieder den Vortritt lassen.
Na super, klasse. Dann bewerte ich als erstes mal den Bond-Song bzw. Titelszene bzw. beides. Fand den Titelsong tatsächlich sehr solide. War mal ein bisschen was anderes mit einem definitiv klaren Wiedererkennungswert meines Erachtens. Also die Themenwechsel hätten mir früher wahrscheinlich nicht gefallen. Ich finde mittlerweile aber schon ganz cool, auch mal so ein bisschen musikalisch, weiß ich nicht, nur den Mainstream zu haben. Deshalb hat mir der tatsächlich ganz gut gefallen. Gerade auch dieser schnellere Teil, der da immer wieder vorkommt in dem Lied, finde ich, hat auch schon ein bisschen was von Action. Insofern alles tipptopp, den fand ich echt ganz gut. Das Einzige, was mir halt aber da aufgefallen ist, hier das Bond-Theme fehlt halt im klassischen Sinne komplett im Titelsong. Außer mir ist was entgangen, aber ich habe ihn mir mehrmals angehört, ich konnte es nicht finden, auch nicht mit Wohlwollen. Ansonsten, sind wir ehrlich, nichts groß Neues. Wir haben wieder ein paar Silhouetten. Ja, diesmal sind es vielleicht ein bisschen klarer zu erkennende Personen, aber mit Feuer überlagert hatten wir so ähnlich auch schon mal. Nackte Frauen sind auch wieder dabei, beziehungsweise leicht bekleidet, ob silhouettenhaft oder nicht, ist alles dabei. Mir fehlt teils der Bezug zum Film, was jetzt natürlich erstmal falsch klingt. Ich finde aber, das Voodoo-Thema ist im Film schon irgendwie präsent, aber ist jetzt nicht unbedingt das Hauptding oder macht irgendwie dieses Hauptthema aus. Deshalb finde ich es da ein bisschen übertrieben im Vorspann, aber gut, kann man so machen. Und es ist halt insgesamt so, sind immer nur so kleine Veränderungen von Film zu Film in der Pre-Title-Scene. Das finde ich ein bisschen schade, also wie so Tippelschritte, die wir vorwärts gehen. Nichtsdestotrotz, der Song reißt so ein bisschen raus und kriegt insgesamt beides zusammen von mir 7 von 10 Punkten. Also insgesamt eigentlich ganz gut.
Ja, da kann ich mich eigentlich auch direkt anschließen. Ich bin auch bei 7 von 10 Punkten gelandet. Ui. Den Song mag ich sehr gerne. Auch in der neuen Interpretation von Guns N' Roses oder in der neueren Interpretation von Guns N' Roses. Ein ganz cooler Song. Und ich hatte, glaube ich, schon mal im ersten Teil erwähnt. Ich fand die Wechsel der Tempi ganz cool und auch passend zur Geschichte, die halt auch nicht linear verläuft, sondern du Szenen hast, die actionreicher sind und welche hast, die eher Erzählstränge beinhalten. Also das finde ich ganz geschickt gemacht. Auch die Abstimmung vom Visuellen auf die Musik finde ich gelungen. Also das hat bei mir echt aufgewertet, aus subjektiver Sicht. Dann, mein Problem ist aber die Visualisierung des Ganzen, weil ich stimme dir zu, ich glaube, das ist die Diskrepanz zwischen Wiedererkennungswert, den man schaffen möchte, und fehlende Weiterentwicklung. Weil mir stößt es auch sauer auf. Ich finde, das ist keine wirkliche Weiterentwicklung ersichtlich.
Ja, maximal marginal, wenn ich da so reinkrätschen darf. Also
ja.
Mit viel Wohlwollen.
Wir haben einfach wieder ein neues Thema, was aufgegriffen wird, was du auch ganz richtig als Voodoo rausgearbeitet hast, würde ich sagen. Finde ich auch gut. Sinnig auf jeden Fall. Da Andeutungen zu machen, es hat ja auch ein Kernelement. Ja, vielleicht können wir darüber streiten, wie viel dem Ganzen gewidmet werden sollte, ist ein Punkt. Aber es ist halt von den Effekten her irgendwie nichts Neues. Und ja, das vielleicht ist es einfach schlecht gealtert. Wie gesagt, vielleicht ist es so einfach der Stil, dieser Wiedererkennungswert, wie man halt auch die Gunbarrel-Szene immer wieder aufgreift, dass man gerne die Pre-Title auch sehr ähnlich halten möchte und einfach nur mit den Elementen spielen möchte. Kann sein, mich holt es aber nicht wirklich ab oder ich fühle mich mittlerweile da eher gelangweilt und deswegen ja, weniger Innovation, also ein bisschen mehr Innovation wäre ganz schön gewesen. Wenigstens im Song haben sie sich ein bisschen mehr getraut. Ich glaube, das ist halt auch ein sehr hart diskutiertes Thema. Manche finden den halt richtig kacke, manche finden ihn gut. In dem Fall gehöre ich halt zu denen, die es besser finden. Aber ja, deswegen bin ich da auch bei guten 7 Punkten gelandet. Aber wie gesagt, die Visualisierung hat da ordentlich für Abzüge gesorgt.
Ich bin gespannt auf den nächsten, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber das sehen wir dann demnächst schon, was da
ja, so ausgedacht wird. 2 Wochen.
Oh.
Jetzt aber erstmal zum Bond, den wir hier präsentiert bekommen haben. Ist ja wieder eine Neuinterpretation durch Roger Moore. Und man hat sich auch wirklich ein bisschen Mühe gegeben, das Ganze voneinander abzugrenzen. In diesem besagten Film hat mir der Bond eigentlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Nicht so ganz so gut wie oftmals Sean Connery, aber der hatte einen guten Witz, manchmal natürlich auch übers Ziel hinausgeschossen, das muss man ehrlicherweise sagen. Gerade diese One-Liner finde ich phasenweise sehr anstrengend. Vielleicht wahrscheinlich auch der Übersetzung fällt da halt relativ viel Witz hinten runter. Ja, das kann sein. Ich finde es manchmal einfach ein bisschen too much, wobei bei ihm es mich diesmal noch gar nicht so gestört hat, sondern der andere Charaktere, die maßgebendere Rolle gespielt haben. Er hat aber auf jeden Fall einen guten Charme, den er mit einbringen kann, einen guten Umgang mit Menschen, vor allem auch mit dem weiblichen Geschlecht natürlich, ist ja nun mal so das Hauptmetier, mit dem er sich da unterhält, aber auch mit Felix und so weiter und verkörpert das, glaube ich, ehrlicherweise ganz gut, auch sehr schnittig. Wie gesagt, das mit dem Alter, das geht jetzt auch noch alles fit. In den späteren Teilen fragt man sich schon, warum beim Secret Service jemand arbeiten sollte, der mein Opa sein könnte und dann mit, also jetzt nicht mehr mein, also wenn ich jetzt ein paar Jahre jünger wäre, wahrscheinlich mein Opa sein könnte, aber ja, was hast du da so einen Tatterkreis rumspringen, der dann irgendwelche 20-Jährigen abschleppt, also das ist so ein bisschen arg drüber, aber das ist hier noch gar kein Thema. Was halt fehlt, ist Charaktertiefe, also das ist halt alles wieder super schwammig, wir kriegen da gar keine Emotionen irgendwie von ihm vermittelt, das gibt ihm halt gar nichts, dass er da bei Solitäre gerade die Zukunft kaputt gemacht hat, ist total unsensibel mit ihrem Umgang, er hat gar keine Bindung zu irgendwem so richtig und ja, das, also es wirkt halt alles sehr glatt und sehr, sehr abgekatert, die großen Emotionen in Anführungsstrichen fehlen da, was jetzt nicht schlimm ist, deswegen kommen wir da auch wieder bei einer Wertung von 7 Punkten bei mir raus, also ich habe das sehr wohlwollend gesehen.
Solide. Das klingt eigentlich nach einem guten Film bis hierhin. Ich gehe mit den ganzen Punkten, die du gesagt hast, mit. Ich fand es prinzipiell erstmal nicht schwierig, den Wechsel von Connery hier zu unserem neuen Bond. Ich finde, man merkt schon deutlich die Unterschiede, wie du auch gesagt hast, bei der Interpretation der Rolle. Aber trotzdem kommt schon Bond-Feeling auf. So. Ich glaube, dass der Wechsel ganz gut gelungen ist. Ich meine, wir hatten ja auch schon mal einen Wechsel, aber in dem Fall sind es jetzt wirklich zumindest der Anfang von der neuen Episode und davor auch ja eine längere Episode gewesen mit Connery. Deshalb, ich finde, es ist ganz gut gelungen. In Teilen oder häufig trifft das auch meinen Humor, den er jetzt so mitbringt. Ist einfach sehr trocken. Finde ich eigentlich schon ganz cool. Ist natürlich aber auch Geschmackssache. Insgesamt, aber du hast es auch schon angedeutet, ist es oft eine Spur drüber. Ist etwas zu lächerlich, zu humoristisch, zu sarkastisch. Kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Das stört mich dann manchmal ein bisschen. Ansonsten hat er soweit alles im Griff. Ist manchmal fast ein bisschen zu locker, aber ich finde, auf der Krokodilfarm zum Beispiel, da geht ihm schon mal der Arsch auf Grund. Das finde ich auch gut. Es gibt ihm wenigstens ein bisschen was Menschliches. Und er ist insgesamt sehr stilvoll, passend für mich zu Bond. Ja, sehr stilvoll unterwegs. Vielleicht auch was mit diesem Britischen, was man da mehr reinbringen wollte. Das, finde ich, hat er ganz gut verkörpert. Trotzdem kriegt er von mir nur 6 von 10 Punkten. Oder was heißt nur, ist ja trotzdem noch ganz gut. Ich habe mich gefragt so, weil eigentlich habe ich nicht so viel super Schlechtes gefunden, abgesehen von diesen bisschen zu übertriebenen an der einen oder anderen Stelle. Du hast aber gerade was Spannendes gesagt, was, glaube ich, dem Ganzen fehlt. So. Es fehlt Charakter, ist, glaube ich, das, was mir so ein bisschen abhanden geht, warum ich da vom Gefühl her nicht einfach mehr geben kann, obwohl ich jetzt gar nicht unbedingt konkret schlechte Punkte finde, weil er halt so aalglatt ist. Du kannst, also er ist nicht richtig greifbar. Der verspannt das alles solide ab, aber du weißt nicht, was geht gerade so vor, und dadurch bekommt er auch ein bisschen was Übermenschliches, was eigentlich schade ist, weil er meines Erachtens ein Geheimagent nicht unbedingt braucht. Trotzdem solide 6 Punkte, weil er jetzt, finde ich, sich eigentlich keine groben Schmitze erlaubt oder so. Genau.
Yes, dann darfst du direkt auch weiter mit der Solitär machen.
Ja, Solitär, da stehen relativ wenig Stichpunkte bei mir. Das kann jetzt positiv oder negativ sein, in dem Fall tatsächlich eher negativ. Im Prinzip ist sie schon immer sehr präsent, ist immer irgendwie mit dabei, hat auch viel, ja, sag ich mal, Screentime so. Nur die Frage ist halt, nutzt sie die? Und meines Erachtens, also wahrscheinlich nicht mal sie, sondern die Rolle, die ihr zugedacht ist. Und das, finde ich, ist halt nicht so richtig gegeben. Ich finde, sie wirkt oft teils oder oft wie ein Anhängsel oder wie Beiwerk, ist halt dabei, bekommt dann natürlich auch mal Aufmerksamkeit, weil sie irgendwie was kann, was andere vielleicht nicht können, wo man sich von ihr irgendwas erhofft. Und trotzdem ist sie letztendlich für alle ein Stück weit ein Spielball, auch für Bond. Bond macht eigentlich, was er will, so mit ihr, ist halt gerade ganz nett, hat irgendwie ein bisschen Charme, ist was Interessantes dran. Sie selbst kann Bond eigentlich nicht wirklich unterstützen, vielleicht auf der Flughafenszene, wo sie ihm die Tasche um den Kopf pfeffert als Ablenkung, allerdings sitzt sie dann selber in der Patsche drin, so, ne? Bei Kananga ist sie komplett abwesend, im Zug am Ende ist sie komplett abwesend, weil sie einfach wieder in der Wand ruhig gestellt wird. So, ja, weiß ich nicht. Und verfällt dann Bond auch noch sehr einfach aufgrund von gezinkten Karten, was er ihr noch verrät. Und naja, egal. Ich bin sehr hin und her gerissen, ob sie die 4 Punkte bei mir wirklich verdient hat oder ob ich ihr doch 3 geben soll. Aber ich bin heute gnädig, sie kriegt nochmal 4 Punkte. Sie ist sehr viel dabei. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kannst du da mehr finden.
Ja, es wird schwierig. Also bei mir hat sie ehrlicherweise genau gleich abgeschnitten. Ich fand die Aufmachung mit dieser Kartenlegerei ganz cool und geschickt. Und solange sie das auch noch konnte, hatte sie auch irgendwie noch so was Erhabenes oder was Aussagekräftiges. Und sobald das flöten gegangen ist, ist auch ihre ganze Persönlichkeit mit flöten gegangen, weil man relativ schnell merkt, was anderes macht sie nicht aus. Wir kriegen gar keine Informationen zu ihr. Okay, ihre Mutter hat wohl das Gleiche gemacht, das wissen wir. Ah, das war's. Die hat gar keinen Tiefgang, diese Frau. Und auch irgendwann auch gar keine Wortanteile mehr, ehrlicherweise. Also es gibt keine Szene auf dem Boot bei Crowell, wo James und sie sich einfach mal vernünftig unterhalten. Es gibt lediglich diese Szene im Bett, wo sie dann einfach nur am Jammern ist, dass ihre Gabe jetzt weg ist und dass sie am Arsch ist und James sagt, ah, das ist halb so wild. So, das ist das Einzige, sensibel, was wir von dieser Frau erfahren. So, am Ende genau dasselbe. Ja gut, sie kann dann wieder Gin Rummy spielen. Ist ja fantastisch. Und dann wird sie da eingeklappt und dann spielt sie auch wieder keine Geige. Also super belanglos. Ich glaube, so rein von der Tiefe hätte da Rosie Carver mehr hergemacht. Die hatte wenigstens so ein bisschen Interaktion mit James mehr gemacht, als nur Karten zu legen. Und deswegen, also da ging halt so viel verloren und sie wirkte dann so richtig deplatziert ab diesem Moment irgendwie auch. Ja, dass sie einfach für mich gar keine große Relevanz hatte. Außer die reine Optik. Und ja, also da hatten wir wirklich deutlich, deutlich stärkere Bond-Girls, die bei uns in unserer Interpretation, weil man könnte ja auch sagen, wir bewerten die einfach nach Optik oder sowas. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber wir bewerten die ja beide mit Hinblick meistens darauf, wie viel Relevanz hat die Rolle für die Handlung in Abhängigkeit ganz oft von James. Also wie interagieren die beiden miteinander?
Genau, das Zusammenspiel auch. Sonst ist es ja auch kein Bond-Girl am Ende. Das hatten wir auch schon in irgendwelchen Filmen kritisiert, wo das dann zu kurz kommt. Man eigentlich nicht mal mehr weiß, gibt es ein Bond-Girl, welches ist es überhaupt? Insofern.
Aber für die Handlung war sie relativ wichtig, ehrlicherweise, weil Kananga ja super halt viel Wert so auf sie gelegt hat.
Letztendlich ein bisschen halt passiv. So. Sie wurde wichtig gemacht, aber eigentlich hat sie selber dazu nur anfangs was beigetragen, als Kartenlegerin, wo sie noch ein paar Fähigkeiten hatte. Und danach ging es nur darum, dass sie die nicht mehr hatte, aber sie konnte selber weder was Positives noch was Negatives dazu tun, weil es einfach ein Fakt war. So.
Ja. Ja, genau. Und das summa summarum liefert, bringt mich da auch zu 4 Punkten. Also auch wirklich nicht so pralle abgeschnitten.
Gut gestartet
mach ich weiter, und abgestürzt. Mache ich weiter mit Mr. Big bzw. Kananga und das wird nicht viel besser. Was ich gut fand, war das doppelte Spiel. Also du hast jetzt nicht diesen riesen Tada-Effekt, aber es ist irgendwie okay. Mal einer an, das ist ja eine und dieselbe Person. Warum? Weiß ich ehrlicherweise immer noch nicht. Und es ist eine markante Persönlichkeit. Also, der Schauspieler macht einen guten Job. Mhm. Ich finde, das Auftreten ist sehr souverän, sehr, sehr selbstgefällig. Und also du hast schon so ein Vibe, okay, der ist echt nicht cool, der Dude. Das ist ganz nett. Es ist so ein oberflächlicher Tiefgang da. Also, man hat schon das Gefühl, es wird mit der Rolle gespielt. Es wird irgendwie dem Ganzen so ein bisschen Leben eingehaucht, aber es ist so ein bisschen oberflächlich. Und er ist halt auch sehr unscheinhaft mit seiner Organisation. Also okay, sein Inselstaat, dass er den da hat, das macht natürlich was. Aber diese Rolle als Mr. Big, ja, dann hat er halt da so eine Kette von 2 Bars, wie auch immer, Restaurants und vertickt Drogen. Und ja, dann hat er irgendwie da so ein paar Handlanger. Gut, er ist dahingehend mächtig, dass er irgendwie ganze Viertel kontrollieren kann, ganz Harlem kontrollieren kann. Aber warum, das wird nicht so richtig klar, ehrlicherweise. Und er ist halt, begibt sich freiwillig extrem in Abhängigkeit von Solitär, die ja alleine überhaupt nicht gefährlich ist oder ähnliches, sondern er macht sie, wie du schon gesagt hast, zu so einem krassen Objekt. Und das ist irgendwie so ein bisschen seltsam, diese Beziehung, weil er hat ja schon was mit der Mutter gehabt, jetzt will er was mit der Tochter haben, aber er will erstmal den Nutzen davon ziehen.
Und nur um dann letztendlich, wenn ich da kurz reinkrätschen darf, nur um dann letztendlich trotzdem ihr alle Fähigkeiten zu nehmen. Das ist doch das Einzige, worauf er dann hinaus will. Das spielt er mehrmals an, dass er bei gegebener Zeit, wann auch immer das sein will, mit ihr in die Kiste steigt. So. Aber warum dann?
Wenn sie ihren Zweck erfüllt hat, wann auch immer das sein mag, ganz genau.
Ja,
und das, also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten und zwiegespalten ist eigentlich genau die Mitte und die Mitte sind 5 Punkte, also kriegt er von mir 5 Punkte.
Cool, da matchen wir auch tatsächlich perfekt. Ja, ich will dich nicht wiederholen. Ich finde, er war schon sehr präsent, da hast du recht, auch von der Persönlichkeit her und so. Aber er strahlt insgesamt als klassischer Schurke, Bösewicht, wie auch immer, keine Riesengefahr auf mich aus, so gegenüber Bond. So, er hat halt sein Business, Bond möchte halt nicht, dass er das hat. Ja, ich finde, sein Abgang sagt auch schon eigentlich alles über ihn. So, kurzen Knalleffekt, ein bisschen was kann er schon, aber ja, geht so. Ob man sich mit der Doppelrolle so als Mr. Big und eben Kananga da irgendwie einen Gefallen getan hat, weiß ich irgendwie auch nicht. Ich hab's vorhin schon gesagt, für mich verpufft der Effekt halt extrem. Ja, keine Ahnung, brauchen wir glaube ich auch nicht weiter drauf eingehen. Was ich wiederum ein bisschen interessanter fand, gleichzeitig schmälert es aber natürlich auch seine Ausstrahlung als Schurke. Er hatte eine ganz gute Anzahl an echt okayen Handlangern. Ich würde jetzt Tihi mal dazu zählen. Samedi würde ich irgendwie auch als sein Handlanger dazu zählen, obwohl die, glaube ich, eigentlich eher eine Beziehung auf Augenhöhe haben, so ein Stück weit. Ja, fand ich die beiden ganz gut. Whisper, weiß ich nicht, auch okay, war auch öfter mal da, hat seinen Job schon gemacht, aber jetzt auch kein absoluter Bösewicht. Deshalb, ja, 5 von 10 Punkten bei mir auch, genau. Ich glaube, am Ende bleibt mir tatsächlich sogar Tihi als sein Handlanger mehr in Erinnerung als er. Und das ist vielleicht auch nicht unbedingt das beste Zeichen. Und in Zusammenarbeit kriegen sie da 5 Punkte.
Genau. Okay, dann hatten wir den Showdown.
Showdown, weiß ich nicht. Da ist schon die erste Frage bei mir, was ist der wirkliche Showdown? Ich habe den jetzt natürlich auf Kananga, ich glaube, da sind wir uns auch einig, unter der Erde hier in seinem Höhlengang hinverfrachtet. Und tatsächlich fand ich den aber irgendwie dann doch den schwächsten Showdown. Ich finde, mir fehlt da tatsächlich ziemlich die Gegenwehr von Kananga. Klar, die quatschen da ein bisschen. Er stellt nochmal seinen Plan vor und zeigt mal hier, guck mal, habe ich toll unter unterirdisch irgendwie mein Verpackungssystem und Versendungssystem, weiß ich nicht, à la Hermes, ist ja okay. Aber ja, ich finde, sie kämpfen da so. Die Zeremonie oben würde ich ja gar nicht mehr unbedingt dazu nehmen. Bond setzt da relativ schnell ein Ende und schickt unseren guten Samedi in die Schlangenkiste unter der Erde. Ja, Kananga macht eigentlich auch keine Gegenwehr. Den bläht es dann auch noch auf, wie so einen richtigen Depp. Also, weiß ich nicht. Hat mir tatsächlich nicht so gefallen. Und deshalb ist für mich der eigentliche Showdown, der aber auch nur so mittelmäßig ist, Tihis Showdown im Zug. Da kommt bei mir am meisten das Gefühl auf von einem Showdown. Was aber dann halt wieder der Handlanger ist und nicht der eigentliche Schurke. So, deshalb, ja, hab's jetzt vielleicht sehr kurz und knapp gemacht, gibt aber deshalb auch nur 4 Punkte. Ich finde, aus der Bootsverfolgung hätte man viel mehr machen können. Kürzer fassen, aber vielleicht als wirklich ein Showdown. Keine Ahnung, das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. So, da gab's genug Ansatzpunkte und ich finde, man hat sich für die schlechteste als den Haupt- oder in, ja, gegen den eigentlichen Schurke entschieden, was ich ein bisschen schade finde und ja, deshalb halt auch nur 4.
Okay. Ich habe einen Ticken früher angesetzt. Ich habe bei dem Voodoo-Friedhof angesetzt und den fand ich relativ gut, weil das hat ein bisschen Spannung aufgebaut. Du hattest diese Zeitelemente, du hattest die Musik, die Rituale. Also hattest du so ein Zeitdruckgefühl und dann ab und zu so also kleinere Kämpfe, Auseinandersetzungen. Das fand ich ganz gut. Das hat bei mir auch echt den Schnitt nach oben gezogen. Ich stimme dir zu. Wenn wir jetzt aber als eigentlichen Showdown die Auseinandersetzung mit Kananga nehmen würden, fand ich die auch ein bisschen, boah, weiß ich nicht. Also es ist irgendwie spannend, dass er ja seinen ganzen Laden da voll hat mit Leuten eigentlich. Mhm. Und am Ende geht es dann nur noch um Whisper und Kananga selbst. Und es gibt keine anderen Wachen mehr. Ja. Es ist irgendwie spannend, wenn du im Herzen von so einem Bösewichtszentrum bist. Aber okay. Also das war sehr unspektakulär. Und es wurde auch nicht richtig Druck aufgebaut, weil so die Haie kamen rein, ja, okay. Ja, aber mehr
auf Kananga selber, der dann halt unter der Hütte zerplatzt da oben am Dach, aber
ja. Also da ist irgendwie nicht viel passiert und die Geschichte im Zug hat mich zu stark an Liebesgrüße aus Moskau erinnert und da war die Geschichte deutlich besser umgesetzt. Wie gesagt, mich hat das, also Tihi super behäbig gewesen und ja, das ja, hat da zu sehr daran angelehnt, wahrscheinlich auch, war das die Intention dahinter, aber das ich jetzt auch nicht mehr so abgeholt. Es war nochmal ein netter Handcombat, aber das war jetzt auch nichts Beeindruckendes, sondern eher eine müde Schlägerei. Und deswegen bin ich da ebenfalls wieder bei 5 Punkten gelandet, weil mich das Friedhofs Voodoo-Setting so ein bisschen abgeholt hatte.
Ja, fair. Finde ich eine gute Ergänzung. Und vielleicht auch nochmal zu Tihis Ding. Ja, war auch sehr absehbar letztendlich, wo sie in den Zug einsteigen, dass nochmal irgendwas kommt. Tihi hat noch keinen Abgang gehabt. 1 und 1 zusammengezählt, da weißt du auch dann nochmal, was kommt. Also war ein bisschen erzwungen dann. Ja.
Okay. Deswegen, genau, wie gesagt, 5 Punkte. Vorletzte Kategorie sind die Schauplätze. Da muss ich sagen, die Städte, also New York und New Orleans, haben mich gar nicht abgeholt. Ist auch schwierig, bei Städten umzusetzen. Du hast halt wenig Möglichkeiten zu drehen. Du bist halt eigentlich immer nur irgendwo in Gebäuden drin. Ja, wir hatten diese, war keine Verfolgungsjagd, sondern eher, wie James versucht hat, das Auto unter Kontrolle zu bringen. Das hat aber jetzt, ehrlicherweise war einfach nur ein Straßensetting, war jetzt nicht so spannend. Die Geschichte auf dem Flugplatz fand ich ganz nett, als Element mal mit reinzuwerfen. Die Alligatorenfarm fand ich ganz cool. Das war wirklich ein sehr, sehr frisches Element, was auch nochmal für eine Spannung gesorgt hat, was einfach natürlich gewirkt hat, weil es natürlich ist und nicht irgendwo künstlich hingezimmert wurde. Das fand ich gut. San Monique fand ich auch interessant. Mir ist dieses Inselkonzept noch nicht ganz klar geworden, wie groß das Ganze ist und pipapo. Aber so von den Gegebenheiten mit den süßen kleinen Häfen, mit den kleinen Ortschaften, mit dem Resort, mit dem Voodoo-Friedhof, mit den Wäldern, wo man so unterwegs ist. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr von dem Anwesen erhofft, wo James Solitaire aufgegabelt hat, weil da haben wir ehrlicherweise auch nur 2 Räumlichkeiten gesehen. Ja, das hätte man ruhig ein bisschen noch ausreizen können, so die Außendarstellung. Und ehrlicherweise, die Bösewicht, das Headquarter des Bösewichts, also dieses Unterberge-Ding da, dieses Tunnelsystem, das fand ich jetzt weniger beeindruckend. Also das war jetzt relativ, ja, uninteressant für mich. Nichts Besonderes, nichts, was man jetzt noch nicht gesehen hatte. Das hat es dann wieder runtergerissen. Also so ein paar schöne Sachen waren dabei, ein paar Sachen, die sehr markant auch für den Film ist. Auch diese Unterwasser, oder Wasser, die Bootsjagd über die Gewässer wirkt als sehr natürlich, also nicht irgendwie gekünstelt, nicht von einem Greenscreen gemacht, sondern sehr, sehr natürlich. Das war auch ganz cool. Ja, aber mehr als 6 Punkte wären es leider nicht.
Ja, schließe ich mich gerade an, tatsächlich auch mit den 6 Punkten. Die würde ich an der Stelle auch vergeben. Für mich relativ durchschnittliche, was ja auch die Punktzahl dann irgendwie sagt, an Filmschauplätzen. Ich gebe dir recht, ich fand auch San Monique eigentlich eine ziemlich coole Idee an sich, auch da das Headquarter hinzulegen. War vielleicht ein bisschen Voodoo-lastig, aber irgendwie auch spannend, dass es über die ganze Insel so verteilt war. Immer mal wieder hier was, da was, irgendwelche Marterpfähle oder Puppen, was weiß ich, was in den Büschen, die natürlich hauptsächlich auf Kanangas Anwesen waren. Die Insel war ja viel größer, das ist mir tatsächlich auch nicht ganz klar geworden. Aber geht, finde ich, insgesamt schon okay. Bei den Höhlen würde ich dir insofern, na, was heißt widersprechen, aber würde ich sagen, da hätte man noch mehr draus machen können. Die Idee ist natürlich irgendwie auch schon älter, mit Dr. No schon angefangen, dass du irgendwie was Unterirdisches so ein bisschen hast oder was immer so, keine Ahnung, ohne Tageslicht halt daherkommt. Innen drin fand ich die Verschachtelung der Höhlen eigentlich ganz cool. Auch da drinnen dann nochmal mit so einem Privatteich, wo er dann natürlich sein Zeug verschickt hat, irgendwie so ein eigenes Leben zu machen. Aber wie gesagt, wurde relativ wenig draus gemacht. New York fand ich persönlich tatsächlich doch relativ spannend. Oder hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr draus machen können. Klar, man hat nicht viel gesehen. Was ich ganz cool fand, die Szene in dem Hinterhof, wo so ein bisschen New York-Feeling, vielleicht aber auch sehr, ja, ich war noch nie dort, vielleicht auch nur aus Filmen bekannt, vielleicht ist es auch so typisch stereotyp dargestellt, ein bisschen überzeichnet. Ja, deshalb, ich schließe mich da dir an, ich glaube, viel mehr brauche ich auch nicht zu sagen, sind auch 6 von 10 Punkten und ja, Durchschnitt halt.
Mhm. Dann darfst du jetzt das große Resümee mit der Handlungsbewertung, glaube ich, ziehen.
Genau. Storyline. Ja, wir haben uns ja schon ein bisschen gefragt, so, wo geht's hin, was soll das Ganze eigentlich genau? Was ich prinzipiell ganz gut fand, ist, die Story mal nicht auf irgendwelche Weltherrschaftspläne zu beziehen. Ich finde, es gibt was dazwischen, zwischen, joa, muss sich der Geheimdienst aus England nicht einschalten und Weltherrschaftsplänen, die ein bisschen überdimensioniert sind von einer Person. Das ist so mittel gelungen. Ich denke an sich, Drogenhandel wäre ein ganz guter Aufhänger. Ist, glaube ich, schon ein super schmutziges Geschäft. Dann gehen noch ein paar Briten drauf, irgendwie aus den oberen Etagen der Politik. Wunderbar, kann man, glaube ich, schon den Geheimdienst hinschicken. Hätte man aber auch vielleicht noch ein bisschen mehr an sich von über die Geschichte aufnehmen können. Ich fand es auch ganz interessant, dass die Staaten involviert waren am Anfang. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen Größe, was aber auch am Ende extrem hinten runterfiel eigentlich, dass es auf Staatsebene eine Angelegenheit ist. Ich konnte insgesamt ganz gut folgen der Storyline, das fand ich ganz angenehm. Plan wurde ja öfter mal erläutert, auch wenn ich den so tatsächlich ziemlich mittelmäßig fand vom Plan her. Und letztendlich Action war auch ganz gut geboten, teilweise etwas plump. Ist, glaube ich, aber auch ein bisschen dem geschuldet, dass es schlecht gealtert ist. Aber ich fand zum Beispiel, abgesehen vom Showdown, zum Beispiel die Bootsverfolgung, ja, hatte seine Längen, aber ja, finde ich, kann man machen. Kam ein bisschen Spannung auf. Auch die Verfolgungsjagd auf der Insel im ersten Teil mit dem Bus. Auch da ein, zwei Sachen, die nicht ganz rund sind, aber trotzdem kann man sich anschauen. Auch ein Ticken zu lang vielleicht. Insofern gibt es am Ende wieder 6 Punkte für die Storyline. Ja. Ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Okidoki. Ich bin auch bei 6 Punkten tatsächlich. Also heute sind wir uns sehr, sehr oft sehr, sehr einig, auch wenn die Begründungen ab und zu ein bisschen andere sind. Mhm. Aber das macht es ja nicht weniger interessant. Ich gebe dir recht. Ich finde die Story an sich auch sehr nachvollziehbar. Man kann ja gut folgen. Wie gesagt, diese Plotholes, die einfach aber in jedem Bond da sind, wo man sich fragt, ja, wie kann das sein? Also, wie kann Kananga oder Mr. Big so krass sein, dass er ganz Harlem unter seiner Kontrolle hat? Oder wie ging dieser Tötungsmechanismus durch die Kopfhörer oder solche Geschichten? Mhm. Sind halt sehr, sehr fraglich, aber gut. Das doppelte Spiel reinzubringen war auch nicht schlecht, aber wie wir schon in der Besprechung jetzt gesagt hatten, irgendwie nicht so, ja, so ein bisschen underperformed. Da wäre mehr drin gewesen, da wäre ein größerer Aha-Effekt machbar gewesen, wenn man das anders eingestreut hätte. das Übersinnliche als Element finde ich nicht schlecht, aber ich fand es manchmal zu drüber und wir sind dann wirklich in einem Bereich, wo es so ein bisschen fantastisch wird. Also das Solitär mit ihren Karten, ja, kann Glück sein, kann stimmen, aber es hat dann wirklich den Anschein, als wäre es wirklich eine Gabe gewesen, die dann einfach mal weg ist. Und dann haben wir am Ende dieses Samedi-Ding, der dann auch einfach nicht sterben kann. Boah, gut. Wenn es so sein muss. Das war auf jeden Fall so ein Punkt, der für mich eine Rolle gespielt hat. Wir haben natürlich Charaktere, die krass stereotypisch sind, also auch sehr überzeichnet sind, die Rosie Carver zum Beispiel als hysterische Frau, Sergeant Pepper vielleicht so ein bisschen zu krass drüber in diesem Comic Relief Touch. Mhm. Also ich stimme mir zu, es hatte phasenweise ein bisschen Bock gemacht, hat so ein bisschen für Schmunzeln gesorgt, aber ja, es war halt dann durch diese Länge einfach ein bisschen überzogen und es hat diese Ernsthaftigkeit der Verfolgung so geschmälert. Mhm. Man erst das Gefühl hatte, dass es jetzt so eine, weiß ich nicht, geht in so eine Richtung Charlie Chaplin-Geschichte oder Dick und Doof-Geschichte, ja, wo so ein bisschen der Witz mehr im Vordergrund steht. Und was ich resümierend einfach nicht verstehe, ist, der Auftrag ist viel zu klein für so ein Bond-Abenteuer, so wie sie es verpackt haben. Du hast gesagt, ja. Drogen an sich, eine super Sache, stimme ich zu, da hätte man viel mehr draus machen können, aber der Plan war so simpel und warum man da jetzt aus Überseeleute rankarren muss und CIA das nicht alleine geschissen bekommt, also das bei so einem Abenteuer verstehe ich es wirklich nicht. Der Aufmacher in der Pre-Title-Sequenz mit diesen drei ominösen Morden, die alle in Verbindung zueinander stehen, sehr, sehr gut. Aber die Auflösung hinten raus ist irgendwie ein bisschen langweilig.
Ja. Und du kannst dich halt auch fragen, die drei ominösen Tode, die waren ja echt gut inszeniert so. Da kann man sagen, oh, da ist ein krasser Dude dahinter, der hat die Leute mal schnell ausgeschaltet, die ihm ans Leder wollten. Gleichzeitig entsteht für Bond eigentlich zu keinem Zeitpunkt richtige Gefahr, finde ich. Wo man denkt, oh, jetzt wird es aber richtig, richtig eng. Am Ende sind die größten Feinde gefühlt die Krokodile irgendwie und die Haie. Und dann frage ich mich schon, was waren das halt für Noobs, die da unterwegs waren, als die drei Agenten, die halt davor hops gegangen sind, wobei es ja nicht mal alles Agenten waren. Ja, also gebe ich dir total recht. Vielleicht zwei Punkte generell noch so als Kritik. Ich fand es auch an allen Seiten an einem gewissen Punkt einfach drüber. Du hast es auch schon genannt, Sheriff Pepper ist eigentlich das beste Beispiel. Anfangs unterhaltsam, kriegt meinen Humor, kriegt Punkte dafür, denke ich so, ja, ist geil, kann ich lachen. Und dann kommt eine Szene und noch eine Szene und noch eine dritte Szene, wo er irgendwie seine guten Sprüche zum Besten gibt. Das ist halt ein bisschen lächerlich und schon eher zwei als eine Spur drüber. Und was halt insgesamt auch so, aber da haben wir uns schon müßig drüber diskutiert, ich will es nur noch einmal sagen, so ein Ding ist halt so dieses rassistische und überspitzte, klischeehafte einerseits der farbigen Community und letztendlich auch, wenn du es zum Beispiel auf Solitär beziehst, auch dem Frauenbild gegenüber, aber ja, das kostet eigentlich an jeder Stelle schnell mal einen Punkt bei mir, weil es halt einfach ungeil ist, aber ich glaube, da haben wir uns schon so ein bisschen drauf eingegroovt, ist auch müßig wahrscheinlich da nochmal drüber zu diskutieren.
Ja, also sinnbildlich für mich, was für mich bei dem Film heraussteht, ist diese Bootsverfolgungsjagd, die verbinde ich immer mit dem Film und was ich auch damit verbinde, ist auf jeden Fall diese Sache rund um Voodoo, Übernatürliches, wie auch immer, ob man das jetzt gut finden mag oder nicht, das bleibt auf jeden Fall hängen. Das sind so für mich so Kernelemente, die ich mit dem Film verbinde. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, es war für mich jetzt wieder so ein Ding, es ging wirklich nur um diese Drogengeschichte. Das war jetzt dieser ganze Kern, warum James da ist. Und das ist echt so ein bisschen wenig.
Ja, gebe ich dir total recht.
Also es muss ja nicht immer um die Welt gehen. Also es muss ja nicht immer um eine Gefahr, atomare Gefahr für die Weltpolitik stehen. Aber selbst jetzt in Diamantenfieber war das Ganze besser oder sinniger mit irgendwelchen Diamanten. Gut, im Buch war es sinniger, im Film war es ja dann auch wieder ruckzuck irgendwelche Satellitengeschichten und ja. Aber das war
irgendwie. War trotzdem eine Nummer größer, auch im Film.
Ja. So ein Punkt. Ey, ich denke, es ist kein katastrophales Opening für Roger Moore gewesen. Aber vielleicht wäre ein anderer Fall ein bisschen packender auch gewesen. Aber wir können ja gucken, wie sich das Ganze entwickelt. In zwei Wochen geht es weiter mit Der Mann mit dem goldenen Colt. Für euch jetzt noch die Information. Der Film hat bei uns beiden, ist jetzt auf dem 8. Platz gelandet. Man muss aber der Ehrlichkeit halber auch sagen, dass wir mit der Zeit strenger geworden sind. Und
da haben vielleicht auch die Bücher so ein bisschen mit reingespielt, weil wir da auch schon so von ein paar Sachen vielleicht ein bisschen, genervt ist zu viel gesagt, wir machen das ja gern, es macht einen Spaß, aber von ein paar Sachen so, ja, wenn sie die Länge gezogen wird oder sich wiederholt, dann ein bisschen kritischer werden. Und ich glaube, das wirkt sich jetzt vielleicht auch ein bisschen auf die Filme aus.
Ganz genau. Und bevor wir jetzt dieses ganze Abenteuer rund um James in den USA abschließen und in San Monique, haben wir jetzt natürlich noch eine letzte Kategorie offen, nämlich unser Trivia, das heißt unser kleines Quiz für dich. Wir haben sechs Kategorien, oder ich habe sechs Kategorien für dich. Und diesmal steht es schon mal atemberaubende 1:0, in dem Fall für dich eben, weil du in der letzten Ausgabe die Drehortfrage ohne mit der Wimper zu zucken beantworten konntest. Gucken wir mal, ob deine Erfolgssträhne anhält oder ob ja, man jetzt schon leider wieder einbrechen muss und darauf hoffen muss, dass es bei den Büchern
Du klingst schon wieder sehr
besser läuft.
optimistisch, da freue ich mich ja schon wieder
Es ist immer eine Auswahl der Kategorie, mein Lieber. Ich lese dir nochmal die möglichen Kategorien vor, aus denen du wählen kannst. Wir hätten einmal Schauspielerfragen, wir hätten Filmfragen, Fahrzeugfragen, Auftragfragen und Regiefragen.
Hey, da sehe ich uns heute ganz klar bei den Auftragfragen in der Hoffnung, dass wir da uns ja schon ein bisschen drüber unterhalten haben. Ah, du lachst schon.
Ja.
Naja, schade, dann haben wir uns heute ins
Nee,
Fettnäpfchen gesetzt.
das wird eine ganz kurze Nummer, wird das hier wieder. Na gut, willst du die Frage mit Bezug auf diese Ausgabe oder mit der auf letzte Ausgabe? Also was präsenter ist oder was ein bisschen mehr im Hintergrund liegt?
Da du so gelacht hast, würde ich jetzt mich für die präsentere Variante entscheiden, aber
Ja,
könnte
gut.
schiefgehen.
Na, glaube ich nicht. Die Frage ist, wie durchtrennt James das Seil, als er über dem Haifischbecken hängt?
Oho, ey, das ist ja sehr geil. Also, ich dachte, das wird hier negativ, aber da kann ich schnell antworten und auf seine handliche Flex am Handgelenk zurückgreifen, die als Uhr getarnt ist.
Was für eine
Und
Uhr?
das dürfte die klassische Rolex sein, oder?
Ja,
Nicht?
okay.
Doch schon, aber ich wüsste jetzt
Modell
nicht,
brauche
welches
ich nicht
Modell, da
mehr.
muss ich tatsächlich passen.
Ich weiß nicht, ob es das Submariner ist, aber ist egal. Auf
Ja,
jeden Fall,
wahrscheinlich
das
irgendwie sowas.
ist die Aussage, ist vollkommen richtig. Damit steht es 2:0. Ich fände es natürlich spannender, ob du das in der Retrospektive auch gewusst hättest. Also wenn ich jetzt noch nach so 10 Filmen dich nochmal gefragt hätte, bei Leben und Sterben lassen, wie kam James
Je
da
nachdem,
nochmal auf
was
sein
die
Film?
andere Frage gewesen wäre, glaube ich, diese eher. Weil ich glaube, das bleibt mir schon ein bisschen im Kopf, diese ganze Ursache. Aber ich hätte länger drüber nachdenken müssen, das mit Sicherheit.
Ja, die andere Frage muss mir leider für die Bücher noch
Ja,
aufsparen.
alles
Also,
gut, ist fair.
ja, gut, und damit ist das erste Roger Moore-Abenteuer und unser achtes Abenteuer auch schon wieder vorbei. Aber es ist ja noch jede Menge in Sicht, nämlich, wie gesagt, der Mann mit dem goldenen Colt in der nächsten Ausgabe. Dann auch wieder zweigeteilt für euch vorbereitet. Und ja, wir hoffen natürlich wieder, ihr hattet Spaß, ihr konntet was mitnehmen. Es war ein netter Zeitvertreib für euch, bei egal was ihr gemacht habt. Und seid natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, Leon erklärt uns die Welt rund um James Bond.
Nein, ich freue mich da auch drauf. Hat wieder Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, es gefällt euch allen da draußen. Natürlich auch meine kargen Wortbeiträge, die hoffentlich nicht indisponiert klingen. Und dann freuen wir uns, glaube ich, auf nächste Woche. Es kann besser werden, es kann aber auch schlechter werden, auch wenn es jetzt der schlechteste war. Natürlich ist noch Luft nach unten rein vom Ranking her, ne? Wir sind immer noch
Das
ungefähr
ist
so ums Mittelmaß drumherum.
genau.
Da geht leider noch viel nach unten an Bodenlosigkeit. Wir sind gespannt.
Genau. Das soll es gewesen sein an der Stelle. Und seid auch in 2 Wochen wieder dabei, wenn es heißt Abenteuer rund um James Bond, erklärt von zwei Ahnungslosen.
Genau, bis dahin, gute Zeit und bis demnächst.